Vier Flaschen, der Weinpodcast der Funke Mediengruppe. Mit einem kundigen Kenner, einem lustigen Liebhaber und einem Techniker, der nur Bier trinkt.
Geht gleich wieder los, ne?
Ja, aber es kommt schön, halt von der Musik.
Es haben mehrere Zuhörer geschrieben, dass sie das eigentlich ganz schön finden, dass diese Musik von diesem leichten Kling im Trailer, den ihr beide noch nie gehört habt, dass das gleich, so übergeht.
Finde ich auch schön. Wie heißt das Lied?
Na? Green Sleeves. Hey. Man hört schon, wir verraten noch nichts. Eine neue Stimme. Ich spiele nochmal. Und so weiter. Ja, herzlich willkommen zur... Axel, nimmst du mir das Keyboard mal wieder ab?
Jo.
Danke. Zur dritten Ausgabe von Vier Flaschen, dem Wein-Podcast. Und man hat es eben schon gehört, wir sind tatsächlich heute vier Flaschen. Es ist ganz schlimm, es sind vier Menschen da. Aber vorher, ganz wichtig, es gibt jetzt ein Konzept, ein richtiges aufgeschriebenes Konzept. Was ist dieser Podcast eigentlich? Das war, glaube ich, auch mal wichtig. Ich lese es einfach mal vor für alle, die heute zum ersten Mal zuhören. Und für euch vielleicht auch nochmal zur Erinnerung. Vier Flaschen. Vier Flaschen.
Diese Trauerrede.
Vier Flaschen. Der Podcast ist eine extrem unterhaltsame Einführung in die Welt der Weine. In jeder Folge probieren Michael, gebürtiger Österreicher und schlagfertiger Weinkenner. Weinkenner.
Ja.
Lars, der amateurhafte Weinliebhaber, wer hat das denn geschrieben? Und Axel, der sich selbst als Wirkungstrinker bezeichnet.
Ich habe mich so bezeichnet, sondern Michael.
Ich habe gesagt, banaler Biertrinker.
Ja. Vier Flaschen Wein und sprechen darüber. Das ist sehr lustig, aber auch lehrreich. Quasi nebenbei lernt man alles, was man über Weine wissen muss. Passend zu den Getränken gibt es selbstgemachte Musik. Hin und wieder schauen prominente Gäste, Winzer oder Sommeliers, mit einer eigenen Flasche vorbei. Den Podcast gibt es sowohl als Audio als auch als Bewegtbildformat. Was ich mir ein bisschen sorgen möchte, dass hier unten steht, das Format eignet sich ideal für eine Bühnenshow vor großem Publikum, aber auch für kleinere Formate, etwa eine Weinverkostung im allerkleinsten Kreis, bei der jeder eine Flasche mitbringt. Das ist also vier Flaschen. Herzlich willkommen. Damit alle mal die Stimmen gehört haben, ich bin Lars, der amateurhafte Weinliebhaber. Axel, du bist der Wirkungstrinker.
Ich bin der Wirkungstrinker, genau, und Techniker. Eigentlich kann ich ja gar nichts dafür, dass ich hier sitze, nur weil ich zufällig die Technik mache.
Haben wir gesagt, das ist witzig auch, wenn man sagt, Techniker, der kein Bier trinkt. Das war so die Idee damals.
Der kein Wein trinkt.
Warum sage ich das denn jedes Mal falsch? Ich sage das jedes Mal falsch.
Weil er so
falsch.
Viel Wein getrunken hat beim ersten Mal, dass man denkt, er trinkt gar kein Bier.
Und die Stimme hat man natürlich schon
gehört. Ich dachte, das muss so.
Michael, der Schlagfertige.
Wusste ich auch nicht, aber schlagfertig stimmt, glaube ich, wirklich. Ich freue mich total, dass ich dabei sein kann. Und es macht mir einfach so viel Spaß, mit euch zusammenzusitzen, wirklich.
Ich habe immer schon gesagt, und wenn dieser Podcast, wenn den niemand hört, ist mir eigentlich ziemlich egal.
Also, weil
wir haben in den ersten beiden Folgen hart diskutiert. Kann man jemanden dazu bitten? Und die dritte Folge, wir haben einen Gast. Ich bin begeistert. Michael, du hast ihn mitgebracht. Jeder darf mal einen Gast mitbringen.
Absolut.
Ich auch?
Nein.
Danke, Lars. Finde ich super, die Antwort. Nein. Wobei, du hast dir Zeit gelassen, hast lange überlegt und dann genau gesagt.
Ja. Michael, wen hast du mitgebracht?
Genau, und das ist wirklich Zufall, dass er heute in der Stadt ist, aber ich freue mich extrem, weil wir seit vielen Jahren befreundet sind. Wir haben unterschiedliche Fußballvereine, für die unsere Leidenschaft schlägt. Er ist VfB Stuttgart-Fan, auch die Menschen gibt es in diesem Land. Und er ist der Geschäftsführer von einem der wunderbarsten, tollsten Weingüter Deutschlands überhaupt, aus der Pfalz. Das Weingut heißt Dr. Bürklin Wolf und die vierte Flasche des heutigen Tages ist Steffen Braner. Herzlich willkommen.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Lieber Steffen, herzlich willkommen. Dr. Bürklin Wolf, das wird Axel nicht sagen.
Nee.
Aber ganz kurz, musst du nicht vinieren? Wird heute nicht viniert?
Absolut wird viniert.
Aber ja. Dr. Bürklin Wolf, ich als amateurhafter Liebhaber kannte das natürlich. Und wieso Doktor? Da gab es mal einen Dr. Bürklin Wolf und gibt es den immer noch?
es gab den Geheimrat Dr. Albert Bürklin, der die Luise Wolf geheiratet hat. Und so kam dieser Dr. Bürklin in den Namen des Weingutes und
okay.
auf das Etikett.
Kurzer Einwand ja. des Kenners. Und zwar sagt man dann tatsächlich in der Fachsprache, Liebe vergeht, Hektar besteht.
Ist das? Das ist gut. Das
hat man, ja, und, ja, und die strategische Heirat hat sich damals schon gelohnt, weil die Luise Wolf hat diese ganzen wertvollen Weinberge in Forst insbesondere, ja, können wir nachher noch drüber sprechen, in die Ehe mit eingebracht.
Das heißt also mit anderen Worten, der Geheimrat war nicht der Winzer, sondern die Winzer?
Beide.
Beide?
Aber sie hatte die wertvolleren Flächen.
Ah, das ist... gibt es das oft bei Winzern, dass Winzer untereinander sich heiraten? Irgendwie, wie heißt es dann? Ich liebe dich, die Hektarzahl verdoppelt sich.
Ja, gibt es.
Gibt es.
Gibt es genügend Beispiele.
Gibt es noch, Axel sucht ja noch jemanden, gibt es eine Winzerin, die Axel heiraten könnte?
Aber wir gehen nachher durch die Partei.
Ja, ja? Okay, ja, cool. Sehr gut, ja herzlich willkommen. Ist es jetzt so ein bisschen Schleichwerbung, was wir machen eigentlich, Michael? Ja.
Nein.
Nein.
Auf keinen Fall. Es ist ganz offensive Werbung.
Da war irgendwas im Bild. Das muss ich aber vergessen zu sagen, das steht auch auf dem Konzept hier drauf. Achtung. Das Format gibt es sowohl als Audio als auch als Bewegtbildformat. Das heißt, wenn ihr euch das nicht nur anhören wollt, ich neige zum Anhören, man kann es sich auch ansehen, dann sieht man uns. Steffen, hat man dir das gesagt, dass das auch praktisch Bewegtbild, Video?
Nein, das habe ich auf der Treppe hier hoch erfahren.
Sehr gut. Wir haben als erstes vier Flaschen. Die erste Flasche für unsere Hörer ist von, völlig überraschend, ist von Dr. Bürklin Wolf.
Genau.
Ein Riesling aus dem Jahr 2004. Wir sagen jetzt nicht, dass es eine Sonderedition ist für den Club, den der Michael nebenbei, neben diesem Wein, das sagen wir nicht.
Na, auf keinen Fall werden wir das sagen.
2014, Riesling. Mhm.
Aber die Geschichte ist toll.
Nämlich?
Darf ich dir erzählen?
Bitte.
Und zwar, der Fußball hat uns doch verbunden, weil ich war in 2012 auf dem Weingut, weil ich mir ein Auswärtsspiel vom FC St. Pauli angeschaut habe, in Kaiserslautern, was übrigens 3:0 dann für die Heimmannschaft ausging, war so echt doof. Was ich noch viel doofer fand, wir sind dann mit dem Nachtzug zurückgefahren und in so eine Lautern-Kneipe und haben dann dort kein Bier bekommen. Dann haben die gesagt, ey, nix für Auswärtsfans hier. Und dann sind wir also nüchtern vom Ergebnis und vom weil ich nichts zu trinken habe, wieder nach Hause gefahren. Und dann war ich auf dem Weingut und fand es total faszinierend und habe ganz, ganz viele Fässer mit dem Kellermeister probiert und
wie nach dem Spiel?
Nein, und ihr habt euch getroffen vor dem Spiel. Ja. Und er war mit dem FCK-Schal schon unterwegs und ihr kamt im St. Pauli-Outfit.
Outfit. Ja, und dann hat er gleich gesagt, okay.
Sehen wir uns heute Abend
auf dem Weg. Genau. Und dann habe ich ein Fass probiert, das fand ich wirklich ganz, ganz toll, nachhaltig. Und ich habe auch gesagt, was machst du mit dem Wein? Das ist eine Vorlese der Forsterlagen. Und dann hat er etwas gesagt, was, glaube ich, echt interessant ist. Er hat gesagt, eigentlich, das ist jetzt ein Insider für alle Menschen, sagt er, eigentlich kommt das in den Gutswein, in unseren Basiswein, aber...
Stopp! Axel!
Ja?
Gutswein?
Ja. Ja, weiß ich.
Weiter? Das kann nicht sein.
Lagen. Es gibt auch einen Lagenwein.
Ja, aber Reihenfolge. Ja. Gutswein?
Ortswein? Lagenwein? Grand Cru.
Großes Gewächs. Das ist
gut aufgepasst.
Ich schütte es euch, wenn ich meinen Pulli ausziehe. Es ist Hölle warm jetzt. Zu viert ist es nicht zu ertragen. Michael, du redest ein bisschen weiter, bitte.
Ja, ein bisschen fällt mir schon schwer, aber ich rede weiter, klar. Und hat er gesagt, aber wenn ich das in den Gutswein mache, dann wird mir der Gutswein so gut, dass die Leute, die bei unserem Weingut zum Weingut kommen und probieren unseren einfachen Wein, dann sagen die, oh, der schmeckt schon so toll, der kostet ja eigentlich relativ wenig, dann brauche ich den teuren gar nicht. Ja, und hat er gesagt, deswegen muss ich mir noch was überlegen, was ich mit dem Wein mache, ich weiß es noch nicht. Und hat also mich so angeguckt und gesagt, oder willst du den kaufen für deinen Club, den wir nicht weiter benennen? Und dann habe ich gesagt, naja, das ist mir viel zu viel Menge und können wir nicht. Und dann, das war der erste Teil der Geschichte. Dann wird es kurz ein bisschen traurig. Dann wird es kurz ein bisschen traurig, weil er dann tatsächlich ein paar Monate später gestorben ist.
Oh.
Ja. Mhm. Und der war in der fünften Generation Kellermeister?
In der vierten Generation.
In der vierten
Sein Urgroßvater war der erste Kellermeister, der für das Weingut die Weine gemacht hatte.
Also eigentlich wirklich historische Position. Und dann hat mich Steffen eben angerufen und hat gesagt, du, wollen wir nicht was machen mit dem Wein? Und ihr habt euch darüber so unterhalten. Und es war also sehr emotional. Und dann habe ich gesagt, wir machen das. Und haben damals dann eben aus dem Jahrgang 2011 eine eigene Abfüllung gemacht für uns, für die Mitglieder. Und damals wurde auch, glaube ich, der Pechstein im Gomio bester deutscher Wein?
Bester trockener Riesling.
Bester ja. trockener Riesling.
Ganz kurze Frage, Pechstein, fiel noch nicht das Wort. Ich dachte, Riesling, Pechstein ist der Berg, der
Lage? Pechstein ist der einzelne Weinberg.
Okay.
Und das ist Pechstein, weil er am Fuße eines Vulkans liegt, der zwischen Wachenheim, wo unser Weingut liegt, ja. und dem nächsten Dorf südlich in Forst, sind zwei Vulkankrater. Die Pechsteinköpfe, der Pechsteinkopf. Und deshalb heißt der Weinberg am Fuße Pechstein.
Pechstein. Und es werden auch Weinberge prämiert? Nicht nur Weine, sondern auch Berge?
Na, der Wein.
Der Wein von dem Berg.
Genau.
Der Wein und das war, okay. Im Jahr 2014 war der Pechstein der...
In 2011 war das. Das war okay. Die Ursprungsgeschichte und hatten wir den Wein gemacht. Und jetzt darauf gefolgt auf dem Kellermeister ist klassischerweise, wie würde ein Kellermeister in der Pfalz jetzt heißen? Wie, habt ihr eine Idee, wie der... Heißt jetzt irgendwie keine...
Kellermeister.
Ja, aber der Name heißt ja irgendwie Franz Müller oder...
Achso.
Horst Hermann Schmidt.
Nee, oder? Der heißt natürlich, wie heißt denn die denn da unten?
Lars.
Manu.
Stichwort geben so mit Walter und 54.
Fritz. Ja,
Fritz. Genau. Nein. Und der Kellermeister, der dann gefolgt ist, war ein ganz junger, der da hingebracht werden sollte schon. Und ist in Italien und heißt Nicola Libelli.
Wow. Ja.
Mega, oder?
Nicola Libelli.
Nicola Libelli. Und er hat mich angerufen vor 2 Jahren und hat gesagt: Hallo, Michael, wir haben eine Wein, eine eigene Fass. Und dann wirklich, habe ich gesagt: wir können kein, das ist uns zu teuer und ja. so weiter. Und wir haben miteinander gesprochen, er hat eine Flasche mitgebracht, wir haben das bei uns verkostet und die Mitglieder waren total begeistert. Und dann habe ich gesagt: Was können wir uns nicht leisten? Weil mittlerweile die Weine vom Weingut, muss man sagen, das ist schon.
Ist so.
Du musst wissen, Schnapper mehr.
Du musst wissen, Steffen, es sind noch ungefähr 5 bis 10 Minuten. Etwa 5 bis 7 Minuten. Dann wird Axel fragen, ob es bei Aldi nicht auch gute Weine gibt.
Meine erste Frage wäre, was er dann tatsächlich kostet. Dann sagst du keinen Schnapper. Ja.
Und also wir sind jetzt hier mit Birklin Wolf, würde ich auch so sagen, ist eher, ist jetzt so oberstes Regal. Zweitoberstes?
Ja, das ist schon oberstes, würde ich sagen.
Oberstes, okay.
Also die Top-Sachen, glaube ich, kosten auch schon so 120 Euro oder so.
140.
Ja. Die Flasche, Axel.
Die Flasche.
Ja.
Wow. Da gehen die Augenbrauen hoch.
Selbst bei mir noch, Axel. Das ist ja berühmt. Geht mir nicht anders.
Okay.
Aber die hier?
Also ja, die kostet deutlich weniger, aber...
ja gut, deutlich weniger als 140. Ich meine, auch 100 ist deutlich weniger. Ja, genau. Was kostet die Flasche?
139.
Aber sie ist nicht im Frage. Nee, was kostet diese?
Die kostet bei uns 26.
Oh, 26. Das geht.
Genau, also das ist eine Range, glaube ich, die noch geht. Weil wir eben die ganze Menge gekauft haben, weil das Weingut uns extrem entgegengekommen ist. Weil die gesagt haben, weißt du, ihr seid auch für uns ein wichtiger Partner und wir wollen, dass die Weine bei euch präsentiert werden. Und dann hat der Kellermeister gesagt, was sollen wir machen? Oder er gesagt, was soll er, wir machen? Und dann habe ich gesagt, ja, weiß ich auch nicht, du bist der Kellermeister. Und dann habe ich gesagt, aber vom Gefühl würde ich ihn noch auf der Hefe liegen lassen, dass der noch ein bisschen reifen kann und so weiter. Wir bezahlen das auch gleich. Und dann haben wir uns eben geeinigt und der hat mir immer wieder mal ein Muster geschickt, wie der Wein dann schmeckt. Und jetzt haben wir ihn seit einem Jahr da, obwohl er 2014 ist.
Ah, das heißt, okay, du hast ihn, wann habt ihr darüber gesprochen?
2017.
Ja. Ach so, und dann, das ist ja die interessante Frage. Ich darf mal darauf hinweisen, das sieht man, glaube ich, auch im Film, dass ich der Einzige bin, der jetzt hier schon seit einer Stunde schwenkt. Ja. Und dass die vermeintlichen Kenner offensichtlich, spielt gar keine Rolle, oder? Axel, ja. Nein, willst du auch einen, oder machst du heute nicht? Machst du Pause?
Doch, doch.
140 kostet den.
Aber ich kann nicht. Ja. Was heißt ein Wein machen? Weil der Laie denkt, die Traube ist da. Ins Fass, Steffen, erzählt, ich weiß nicht.
Ja. Der Beruf des Kellermeisters ist ja von einem gewissen Mythos umgeben. Ja? Aber im Grunde ist der Beruf des Kellermeisters das kontrollierte Nichtstun. Ja?
Bisschen wie Axel.
Und
bis aufs kontrolliert.
Die Qualität des Weines wird im Weingut bestimmt.
Ja? Okay.
Und wir lesen gesunde Trauben. Der Wein wird gekeltert, kommt ins Fass. Und speziell dieser Wein ist eine Vorlese aus unserer Monopollage Geisböhn, eine Grand Cru-Lage, die uns alleine gehört.
Das heißt, es ist das erste große Gewächs, was wir heute haben. In diesem,
ist in einem großen Gewächsweinberg entstanden. Aber
Moment, was heißt das jetzt? Das ist so ein bisschen so, ja.
Ein Oberfachmann
wir,
mit euch.
Wir lesen die großen Gewächse in zwei Durchgängen. Es gibt eine Vorlese und eine Hauptlese. Die Hauptlesetrauben werden für die Grand Crus verwendet.
Ja.
Und hier zum Beispiel ist ein Teil der Vorlese
in den separaten Fass gelegt. Das heißt, es sind kleinere Trauben, nicht so, weil die Lage ist dieselbe.
Die Lage ist dieselbe, sind dieselben Stücke, aber es sind die Trauben, die wir einfach rausnehmen, reif rausnehmen, um den Stock ein bisschen zu entlasten und noch einige Trauben am Stock zu belassen, die noch einige Tage reifen, um dann für den Grand Cru verwendet zu werden.
Um noch mehr Energie zu haben.
Dann. Genau.
Ja. Okay.
Und dann haben wir.
Und dann darf man die aber nicht großes Gewächs nennen, sondern wie nennt man die dann? Ist es dann ein Lagenwein klassischer? Oder?
Nein, die Lagen sind den Grand Crus oder den ersten Lagen vorbehalten.
Okay.
Das wird ein Ortswein oder ein Gutswein.
Okay. Ja.
Und der ist separat gelegt worden in ein großes altes Stückfass. Mhm. In der Pfalz ist ein Stück 1200 Liter. Und da lag er dann sehr, sehr lange auf der Hefe, bis es.
Und dann nimmt der Kellermeister, wie muss man sich den Job des Kellermeisters, der sitzt daneben und
probiert.
Und probiert, ehrlich.
Und probiert.
Weil du kannst es ja nicht beschleunigen.
Nein.
Indem du es irgendwie beschallt haben, wenn dann geht, aber er
macht
probiert.
Macht ihr nicht, oder? Ihr beschallt
Nein, wir beschallen nicht, aber es gibt Kollegen, die beschallen.
Mit Musik?
Mit Musik.
Die können ja auch diesen. Bringt das was? Also, Entschuldigung, weil ich habe das neulich schon mal gehört, irgendwie das.
Das war in diesem Podcast übrigens.
Ja. Das, ja. Aber bringt das deiner
Meinung? Sonst würden sie es nicht machen, wenn sie es nicht glauben würden.
Ne? Also ja, glauben. Glaubt ihr das?
Also ich kenne viele Kollegen, die es machen. Und es hat wohl einen gewissen Einfluss. Ja. Also
aber mit klassischer Musik? Oder?
Beides. Ja.
Was ist beides?
Es gibt klassische. Ich kenne Kollegen, die haben klassische Musik. Lagerder zum Beispiel in Südtirol. Es gibt andere Kollegen, die haben Jazzmusik, die sie verwenden.
Schlagermusik auch?
Da kennt ihn niemand, Gott sei Dank.
Der Winzer Hossa aus der
Region. Ja, genau.
Atemlos.
Ja. Gibt es denn da Leute, die das den ganzen Tag hören müssen, weil sie da an den Weinfässern arbeiten? Oder die dann durchdrehen? Und
kann passieren.
Ja. Du kannst nichts machen. Du kannst und dann nimmt er immer einen Schluck und irgendwann sagt er, der Kellermeister entscheidet, wann der Wein fertig ist.
Genau. Du musst einfach probieren. Und
jeden Tag, oder?
Na, fast. Echt? Also wir sind jetzt schon die dritte Woche in der Weinlese 2019 und im Augenblick probiert er jedes gärende Fass jeden Tag.
Boah, aber auch so wie hier der kundige Kenner, der probiert und der schmeckt da wahrscheinlich noch nicht. Der Wein schmeckt ja jetzt, oder?
Nein, aber du kannst trotzdem schmecken, in welchem Stadium er sich gerade befindet. Ja, ob alles so läuft, wie man sich das vorstellt.
Und wenn es nicht so läuft? Sulfate rein?
Nein. Wir arbeiten biodynamisch.
Bräuchte es gar nichts? Bräuchte es nur Natur?
Nein, wir verwenden ganz minimal Schwefel, ganz ohne Schwefel ist geht schon, aber ist nicht das, was wir praktizieren. Aber ansonsten arbeiten wir seit 2005 komplett biologisch dynamisch und lassen die Weine werden.
Aber es steht nicht drauf, ne? Oder steht es bei euch?
Doch, hinten
ist so ein kleines Biosiegel.
Okay. Und im Alkohol. Ja.
Was heißt das eigentlich genau, biodynamisch?
Heißt das vorneweg, dass wir auf Mineraldünger verzichten und auf synthetische Pflanzenschutzmittel verzichten.
Stimmt.
Und wir sehr viel arbeiten mit Pflanzenstärkungsmitteln. Ja, auch wir arbeiten sehr viel mit Komposten, die nach Demeter-Richtlinien
also das Strengste, was es so gibt?
Ja, wir sind zwar nicht Mitglieder im Demeter-Verband, arbeiten aber nach im Prinzip denselben Prinzipien.
Ja? Und der Kellermeister ist ja ein was muss man als Kellermeister? Muss man einfach nur gut schmecken können.
Genau, das kontrollierte nichts tun. Probieren.
Aber wie sucht man einen Kellermeister aus? Kommt, guten Tag, ich bin Kellermeister, ich schmecke sehr gut. Ja, gut.
Ja, Nicola ist Kellermeister geworden, weil er in Italien, er kommt aus Piacenza, seine Mutter hat eine Nudelfabrikation da, ja. Und er hat dort einen Wein probiert, von der Mosel, wenn ich mich recht erinnere, ja, und dann gesagt, ein Riesling, das möchte ich auch können, ja. Und hat sich dann zur Winzerausbildung entschieden, hat studiert, ja. Und kam dann nach Deutschland und hat Praktika gemacht. So kam er auch zu uns 2010. Und wir haben gesehen, das ist ein toller Typ. Ja,
okay.
Den stellen wir ein. Ja. Und dann haben wir sehr schnell gemerkt, er kann das wirklich. Ja. Haben ihn dann zum zweiten Kellermeister gemacht.
Okay.
Ja. Und dann kam eben diese traurige Geschichte 2012. Und Fritz Knorr starb Mitte August, unmittelbar vor der Lese 2012. Und dann habe ich mich mit der Inhaberin zusammengesetzt und haben überlegt und haben gesagt, nee, wir machen das, denn Nicola kann das. Und 2012 war sein erster eigener Jahrgang. Ja.
Wow.
Und heute ist er erster Kellermeister mit großer Freude und lebt in Forst. Ja.
Sehr gut. Ja. Wollen wir mal, warum macht ihr so Zeichen? Ist irgendwas, passiert irgendwas?
Das hört sich an, als ob eine Fliege hier durchfliegt.
Ja, ich würde auch mal sagen, ist das der Hubschrauber, soll ich verspielen?
Ja, ich, keine Ahnung.
Warte jetzt.
Ich habe noch gar nichts getrunken.
Nee, es geht. Aber wir müssen einfach mehr reden, dann hört man es nicht oder so. Ja. Wir haben schon,
Wonach riecht der Wein?
Wonach riecht er? Ich finde, als Kohlensäure. Erstes... Nein, pass auf, gar nicht Kohlensäure. Er riecht nach Riesling.
Ja.
Es ist, ich würde, wenn du riechst, mach sofort... Was ist los?
Nee, ich wollte nur wow sagen.
Hast du schon gerochen oder schon getrunken?
Nee, gerochen habe ich, getrunken habe ich noch nicht.
Aber klassischer Riesling-Geruch? Gar nicht nach Kohlensäure, aber Kohlensäure kann man auch gar nicht riechen, glaube ich, ne?
Nee. Gefühlt hast du es bis jetzt bei jedem Wein
immer gesagt, ich
riecht nach Kohlensäure.
Kohlensäure. Nein. Nein, also es ist ein
Wie beschreibt man klassischer Riesling?
Ja.
Wie beschreibst du jemanden, der sagt...
Ich kann es nur riechen. Das ist so Riesling ganz sehr... Also ich finde, Riesling ist sehr intensiv.
Aber jetzt, Steffen, haben wir da. Was
Frucht.
Sagst du?
Frucht.
Kann man immer sagen, ist nie verkehrt.
Steffen, was sagst du? Jetzt pass auf, jetzt wollen wir mal gar nichts sagen. Ja. Jetzt wollen wir mal beide... Nee. Wir machen es. Haben wir einen Stift? Pass auf. Jetzt schreibt mal hier der kundige Kenner, schreibt mal, was er riecht. Mhm. Und dann Stift zu Steffen. Mhm. Und dann schreibt der einmal. Wollen wir mal sehen.
Ne? Sehr gut.
Oder?
Sehr gut.
Jetzt mal ehrlich, Axel.
Ja,
ja. Das hab ich, haben wir
oder bei die Fische hier.
Oder bei die Fische.
Das Schöne ist, alles, was du beschreibst, ja,
ja,
lässt den Zuhörer glauben, du hast einen 2018er im Glas. Ja. Er ist frisch, er ist saftig, er hat eine gute Säure.
Ja.
Und... tatsächlich haben wir ein Wein im Glas aus 2014. Das ist jetzt 5 Jahre alt. Ja. Wenn die Flaschen auf dem Tisch stehen, 14 und 18, wird jeder 18 kaufen. Wenn er es im Glas hat, wird jeder 14 kaufen. Das beobachten wir ganz oft bei uns auch.
Ist das so, weil die Leute sagen, der Frische?
Weil den Leuten jahrzehntelang erklärt wurde, dass ein deutscher Weißwein oder ein deutscher Riesling muss jung getrunken werden.
Ja. Echt? Okay.
Also und das ist Unfug. Ja. Und das sieht man hier sehr schön. Der Wein ist jung, der ist auf dem Weg. Der hat noch mal Jahre vor sich.
Ich dachte
immer, je älter, desto besser irgendwie so tendenziell. Also jetzt
bei Rotwein.
Bei Rotwein,
oder?
Bei Weißwein gilt das nicht.
Doch, ihr offensichtlich auch.
Ich behaupte sogar, dass viele Weißweine besser reifen können als die meisten Rotweine. Weil du im Weißwein einfach diese frische Säure hast, oder die Säure hast, die Weine lange, lange frisch hält. Und wir legen uns von allen Lagenweinen große Mengen aus jedem Jahrgang zurück.
Okay.
Und wir können im Augenblick bei den trockenen Weinen zurückverkaufen bis zum Jahrgang 94.
Wow. Ihr habt Weißweine aus dem Jahr 94. Und die, genau. Der Kellermeister probiert die auch noch mal zwischendrin?
Nicht nur er.
Und die sind dann auch entsprechend teurer?
Verkaufen wir auch aktiv. Ja?
Man würde auch natürlich denken, so ein 94er Weißwein, Riesling, ist dann teurer als ein 2018er. Oder sind die Jungen die teuren?
Nein, die Reifen sind teurer.
Teuer. Ja. So, jetzt, du schreibst auf. Michael, hast du alles... Michael, du... Das ist, ja, ist es eigentlich schlimm, wenn man das immer wenn man sieht, dass einer das immer ausspuckt?
Ja, alles gut.
Na, alles gut?
Ja. Kennst du? Ich komme tatsächlich gerade von der Weinprobe, also es wird meine zweite, Weinprobe.
Aber wie viel Weine hast du?
Immer so ein Teil aus, ne? Ich glaube, ich gucke mir schon mal genau an.
Nein, ich spucke immer alles aus.
Viel? Ich habe viel gelernt. Ja, schmeckt...
Kommt ja nicht über die Frucht. Also,
nee, er kommt nicht über... Weißt du, was ich gerade sagen wollte? Er kommt nicht über die Frucht. Nein, er kommt wirklich...
Aber weißt du, was du meistens sagst? Michael, genau, das wollte ich gerade sagen.
Ja, weißt du, was aber ganz... Darf ich was sagen? Was ganz interessant ist, ich schmecke ihn oben. Kann das sein? Ich schmecke ihn... Letztes Mal hattest du einen, da habe ich doch gesagt, fühlt sich an wie so ein Pfirsich auf der Zunge.
Mhm.
Und jetzt schmecke ich ihn oben.
Mhm.
Also ist das der Gaumen oben, auch da, wo die Zähne sind? Also und hinter dem...
sind bei
ja, du hast einfach auch diesen mineralischen Druck.
Total.
Auch im Gaumen. Ja? Du hast einfach, was ich vorhin sagte, die Wertigkeit dieser Grand Crus, dieser großen Gewächse, die kommt ja vom Boden, ja? Nicht von dem, was du im Keller damit machst. Und deshalb hast du einfach diese Mineralität, ja? Und dieser Druck am Gaumen, den du beschreibst.
Tja, Leute, ich würde mal sagen, ich habe jetzt hier eure beiden Auswertungen.
Ganz anders.
Ihr habt ihr verschiedene Weine getrunken? Also, ich setze mal hier diese Lesebrille auf. Michael, frisch und saftig. Das sagst du auch jedes
Mal. Das habe ich übernommen von ihm, er hat das doch gesagt.
Junge Aprikose, das sagst du jedes Mal.
Nein, junge Aprikose habe ich nicht gesagt. Aprikosenkompott habe ich gesagt, aber das ist junge Aprikose, junge Steinobst.
Salzigkeit.
Total.
Und nasser Stein.
Ja.
Jo. Steffen, gelber Apfel. Quitte? Quitte ist Aprikose, habe ich gelernt, ne?
Nein, das liegt bei uns zumindest.
Oh,
das ist in Hamburg die Quitten aus. Ja.
Stopp, darf ich was sagen?
Ja.
Gelber Apfel hatten wir ja auch bei der letzten Sendung.
Ja,
mit Golden Delicious ist es, weil ich das schon mal gesehen habe im Sommer. Ich dachte so, Golden Delicious, das wollte ich sagen.
Ist aber so ein grüner Apfel.
Nein, das ist eher so ein gelber Apfel.
Das ist Granny Smith, wenn du meinst.
Granny Smith.
Ja.
Und Brioche? Nee.
Ja.
Brioche?
Ja. Ich habe ganz, wenn du Hefegebäck, wenn meine Mutter Hefegebäck rausholt aus dem Kühlschrank, aus dem Backofen und das kühlt, das ist eine abkühlende Hefe auch. Ja. Bisschen Karamell. Und das ist, was ich bei diesen Reifenriesen gerne finde.
Ein bisschen Karamell muss immer lachen, weil Axel, auch das wirst du mir irgendwie jetzt nach einer Stunde sagen wird, das ist schon Schokolade. Schmeckt das schon. Also, gelbe
Apfel. Ich hätte Wacholder gesagt. Jetzt irgendwie.
Die Gin-Fraktion.
Wacholder, ja?
Ja? Stimmt das?
Stimmen tut es ja, wenn du es spürst.
Oh. Warte mal, okay. Come on, ey.
Stimmt total, voll wacholdrig.
Aber ich schmecke nicht beim Schmecken unbedingt, aber beim Riechen, ja.
Ja, hey. Dieses Würzige auch.
Ja, also genau. Hey, hast du gehört?
Ja, du bist ja eingeschränkt, weil du nur oben schmeckst bei dem Wein.
Ich schmecke wirklich nur oben. Ich schmecke es auf der Zunge nicht. Ja. Kann das sein? Kann ist das irgendwie cool? Kann schon sein.
Du musst aber auch wissen, dieser der Weinberg, aus dem dieser Wein entstanden ist, das sind ganz schwere Böden mit viel Lehm, viel Ton.
Okay.
Sehr maskulin. Ja, und da hast du einfach diesen Druck auch. Und absolut am Gaumen. Ich
habe das stimmt.
Genauso wie du. Ja.
Das ist interessant, weil das habe ich noch nie gehabt. Weil normalerweise hast du es ja immer hinten. Es ist so, als ob die Zunge gar nicht benetzt wäre. Ja. Wie ist es bei dir, Axel? Nein.
Nö, also ich finde, er schmeckt sehr, sehr, sehr gut, ehrlich gesagt. Also, der riecht intensiver, als er schmeckt, finde ich. Aber das gefällt mir. Also irgendwie,
das stimmt.
Und deshalb funktioniert er, wird er als Speisenbegleiter, und das wirst du bestätigen, auch funktioniert als Speisenbegleiter sehr viel besser wie ein junger Riesling, der von der Frucht herkommt, der auf der Zunge explodiert und tanzt und macht was. Ja. Aber das in der Speisenbegleitung ist hervorragend. Ja.
Steffen, da muss ich einmal bei meiner Physiotherapeutin Alena, die also den Podcast hört und liebt und sagt, du darfst nur nicht so verkopft werden und hör mehr auf den Axel, weil der stellt die Fragen, die ich genauso fragen würde. Die sagt, Mensch, sag doch mal dazu, was du dazu zu essen machen würdest. Weil das ist so etwas, was wo man sagt, so, weil oft, ich lese auch Weinbeschreibungen und dann steht dann oft wieder so perfekt passend zu zart glasierter Taubenbrust mit, wo ich denke, so, wer macht sowas? Also wer kocht so eine Taubenbrust zu Hause privat? Also vielleicht so Tipps zum Essen oder
was
wo sagst du?
So,
was willst du dazu machen, Steffen?
Ich tatsächlich. Wir setzen diese Weine häufig ein zu Rind. Ja.
Okay.
Auch zu Wild. Ja. Also nicht Wildschwein, ja, aber Reh. Oder auch Wildgeflügel, gerne auch zur Gans. Ja, also nichts, Taube macht sich tatsächlich niemand, aber Gans oder einen Rinderbraten schon eher. Und es funktioniert sehr, sehr gut. Ja, du kannst mit dem Wein arbeiten wie mit einem Rotwein. Ja?
Das stimmt.
Ja.
Was ich glaube, so
Spitzkohl jemand noch,
zum Beispiel.
Wir hatten noch nie. Ja, Spitzkohl?
Spitzkohl, wenn du dazu sortierst, wenn du da eine Frische hast, wenn es ein bisschen knackig ist noch, den Wein dazu, fantastisch.
Fantastisch.
Mhm. Cool.
Ja, Axel. Mhm. Wir wollen den, lassen den einfach stehen, oder? Ja. Wir haben ja noch drei andere Weine. Haben wir das gesagt, dass es vier Flaschen sind? Ich glaube ja. Und es ist ein altes Prinzip bei uns, dass der am Mischpult sitzt. Immer den
ist immer wer anders.
Oh, heute ist es Axel. Heute ist Axel. Den Wein aus dem Kühlschrank holt.
Ja. Mit Vergnügen, aber...
Mit Vergnügen. Welche ist genau, es? Es sind zwei, beide mit Korken, beide tolle Etikette.
Ja, ein Weißwein noch. Ich habe einen Weißwein und noch einen Rotwein mitgebracht.
Bist du sicher, dass du noch einen Rotwein dabei hast?
Ja.
Aber ich habe zwei Weißweine im Kühlschrank getan.
Nein.
Wir haben jetzt einen Rotwein im Kühlschrank?
Ja, genau.
So, tut beide mal aufmachen und mal...
Also erstmal den Weißwein. Erstmal den Weißwein. Ja.
Ich bin gespannt.
Axel, Mensch.
Alles, was Sie jetzt über mich hören, stimmt nicht.
Nein, natürlich nicht. Wir würden aber nicht, wenn du
weg bist. Ist er schon weg?
Ja, ist weg.
Okay, gut.
Steffen, mal ganz ehrlich, also als Kellermeister, Axel...
Axel als Kellermeister.
Wäre das was für euch?
Schicken Sie als Praktikanten zu uns. Wir probieren das aus. Ja.
So, ich stelle mir, Kellermeister heißt auf wenig, hat er sein Büro im Keller?
Nein, sein Büro ist nicht im Keller, aber überwiegend ist er im Keller, logisch.
Warum muss das eigentlich im Keller sein, weil es kühl ist, nur das ist der einzige Grund?
Was meinst du?
Warum müssen die Fässer im Keller sein? Weil das so ein Fass ist ja eh schon dicht, der Wein sieht ja dann also kein Licht.
Es gibt zwei Dinge. Du hast einfach eine konstante Temperatur.
Okay.
Das ist ganz wichtig für den Reifeverlauf eines Weines. Ja. Und speziell bei uns, die Weine vergären spontan, das heißt ohne zugesetzte Hefen. Und wir haben einen sehr alten Keller, der ist 1889 zu Ende gebaut worden in der heutigen Form. Und da hast du einfach eine gute Flora, ja, die Hefestämme einfach perfekt konserviert sozusagen. Und dann hast du eine ganz gut verlaufende Spontangärung, das heißt natürliche Gärung.
Und die Fässer? Sind wahrscheinlich auch eine Sache für sich, weil du kannst das Fass immer und immer wieder benutzen, aber für dieselbe Rebsorte?
Wir produzieren ohnehin auf 90% der Fläche Riesling.
Okay.
Ja. Was wir nie machen, sind neue Fässer mit Riesling füllen. Ja. Weil wir das nicht wollen, dass unsere Rieslinge vom neuen Holzgeschmack dominiert werden.
Okay.
Und verwenden für die Rieslinge nur alte Fässer. Die sind zum Teil 30, 40, 50
Jahre alt. Wie lange kann man so ein Fass verwenden?
Bei guter
Prost!
Die Allison-Fässer sind 50 Jahre alt,
okay,
bei guter Pflege. Und wir haben viele Azubis und Praktikanten, die die Fässer von innen immer gut schrubben und
sammeln. Das heißt, nach jedem Wein wird das Fass gereinigt?
Ja.
Was man ja, wo man sehr vorsichtig ist. Man kann ja nicht da mit Spüli oder irgendwelchen Mitteln rein, weil dann nimmt der Wein.
Genau, also nur mit Heißwasser gespült,
okay,
und geputzt. Ja.
Die Weine, die Fässer allein riechen wahrscheinlich schon gut.
Ja.
Was kostet so ein Fass, wenn man das neu kauft? Ich habe da mal so eine ganz spannende Reportage. Jetzt hält Michael den neuen Wein schon hoch. Aber erzähl doch mal, was kostet so ein Fass, wenn man das neu kauft?
Also wir kaufen Doppelstückfässer.
Ja.
Wenn du aufgepasst hast, ein Stück sind 1200, dann sind Doppelstück...
Mal sehen, mal. Ja. Axel?
Hallo?
24, ja.
Ja? Und je nachdem, wie du das Fass, was da dran ist, noch an Armaturen oder ähnliches, bezahlst du zwischen 2,50 und 3 Euro für den Liter. Ja.
Okay.
Also bist du bei 6.500 bis 7.000
für so ein Fass. Für ein Fass?
Ja.
Das musst du sowieso nochmal erklären. Also, das verstehe ich aber nicht, weil so teuer sind ja die Weine nicht, außer jetzt dieser. Nein, der ist auch nicht so teuer. Aber wenn man überlegt, wer da alles dran verdient. Der Handel verdient die Hälfte, der Gastronom verdient viel, wenn das über Gastronom verkauft. Wie wirtschaftlich vernünftig ist sowas, Weinbau zu machen? Reich werden kann man damit? Nicht? Doch?
Also wir beschäftigen 25 Mitarbeiter.
Okay. Ja, und, ist das ein großer Betrieb?
Ja, wir sind eines der größten familiengeführten Weingüter in Deutschland.
Okay. Ja, aber genau. Das heißt, 25 ist dann schon, also ist ja schon klein.
Mitarbeiter.
Nee, ich meine, also für eine Firma
ist Weingut ist es. Ja, für Weingut ist es sehr groß, ja.
Okay, für Weingut ist das, wollte ich wissen, genau.
Genau, und so wie wir arbeiten, kannst du sehr gut davon leben.
Ja. Okay.
Aber es gibt auch einen geflügelten Spruch, wenn du im Weingut ein großes Vermögen, ein kleines Vermögen machen möchtest, musst du ein großes reinbringen.
Genau.
Okay. Ja.
Was ich noch sagen würde, bevor wir uns mit dem nächsten Wein beschäftigen, ja, ist ja ein Bio-Wein. Und ich finde, man packt es ja oft in so eine Schublade, so quasi Latschen, Kiefer, Schuhe, nachhaltige Tennissocken. Und das ist eben jetzt bei Steffen so gar nicht der Fall, ja, sondern einfach aus Überzeugung machen die Weine, die möglichst im Einklang mit der Natur gemacht werden. Und das mag ich dann eben total.
Ist ja eigentlich auch total wichtig, wenn man was trinkt. Ich habe gerade eben sofort an Glyphosat gedacht. Ich weiß nicht, ob Glyphosat an Weinbergen zum Einsatz kommt.
Ohne Ende.
Tatsächlich?
Ja, grausam viel. Kannst du erkennen an den Weinbergen. Vielleicht in eurer Nachbarschaft oder dass wir jetzt hier irgendwie, ja, siehst du, wo du denkst, gibt's doch nicht, dass die das heutzutage noch nutzen, aber...
Woran erkennst du es an den Weinbergen, weil die besonders...
Ja. Du hast, wenn du unter die Begrünung, die zwischen den Stöcken wächst, mhm, wird bei konventioneller Landwirtschaft, konventionellem Weinbau mit Glyphosat abgespritzt. Und da hast du so ein grau-braunes Band unter den Stöcken. Mhm. Ja.
Sieht schon nicht gut aus. Nee.
Und dann trinkst du das?
In deinen Körper hinein.
Ja, genau.
Haben wir das Thema, ne? Ja. Na, was mich nur so ärgert, Leute kaufen dann 6 Bio-Eier für 4 Euro.
Ja.
Ja? Und mit einem Rührei sind die weggegessen. Und mit einer Flasche Wein hast du 3 Stunden Spaß.
Ja. Ja?
Und umgerechnet.
Oder 10 Minuten, Axel.
Ja, ja, genau. Ja. Und das ist schon nachhaltig. Also wenn ich jetzt, ich kann heute nicht mehr viel machen, ehrlich gesagt.
Aber wichtig ist zu verstehen, die Entscheidung, warum wir damals umgestellt haben auf biodynamische Bewirtschaftung, war nicht, um Bio-Wein zu machen,
ja, ja, okay,
sondern weil die Erkenntnis gereift war, dass wenn eines der 4 Kinder irgendwann ein Weingut erben soll, mit dem das auch in die nächste Generation geführt werden kann, dann muss sich was ändern.
So ist es.
Weil das Einzige, was wir haben, sind die Böden und die müssen gesunden.
Ja. Ja.
Ein Rebstock, der lebt 30, 40, 50 Jahre. Ja. Dann stirbt er, dann machst du neu. Aber die Böden, das ist das einzige Kapital, das wir, genau, haben. Ja. Und das zu gesunden, das war das Ziel, oder, okay, ist das Ziel?
Sehr gut. Ja? Was haben wir jetzt? Der erste Wein war schon mal, wir steigern uns von Mal zu Mal. Habe ich noch gar nichts gespielt?
Ich mache hier mal so hin und her, aber das, ja, ist so ein Podcast-Phänomen. Ich muss es mal kurz sagen, so, weil einige Leute, die gehen immer weiter zur Seite und sprechen am Mikrofon vorbei, so, und dann, ja, hört man es nicht mehr so, ja, gut wie, yeah?
Ja.
Und dann rutscht ich das Mikrofon immer so mit drüber, ja, und ich lehne mich dann wie so ein Manta-Fahrer irgendwie so, ja, zur Seite. Also nur, also sprich gern direkt sozusagen, cool, mit den Augen übers Mikrofon rüber oder sowas.
Ja.
Das, genau.
Tja, Axel, willst du nicht noch mal irgendwas holen?
Vielleicht so, länger.
Was haben wir jetzt?
Ein Riesling ist der zweite Wein, da, ja, war ich kreativ. Aber ich hatte euch letztes Mal versprochen, ich bringe einen nicht trockenen Wein mit.
Ja.
Ja, das ist in dem Und als wir hierher gekommen sind und ich habe also bin im Dauerlauf, wie gesagt, ich war schon auf einer Weinprobe heute Nachmittag und dann sage ich, der Wein kommt aus Schwaigern und dann sagt der Steffen zu mir, da bin ich geboren, da komme ich her. Ich so, okay. Das gibt's doch nicht. Wusste ich wirklich nicht. Ist ein 1997 Riesling Auslese.
1997? Ja. Von wem?
Vom Weingut des Grafen Neipberg.
Und da bin ich eben geboren.
In Schweigener Rute.
Genau. Ja.
Wow, 97. Machen wir es gleich. Was kostet die Flasche für Axel?
Kann man nicht mehr kaufen, so wie man den anderen Wein auch nicht kaufen kann.
Das aber ist super bei so einem Podcast. Wir bestellen Ihnen heute 4 Flaschen vor, wenn Sie sie ausprobieren wollen. Es geht nicht.
Genau.
Aber gehen Sie.
Ich sage jetzt mal, 15 Euro hat das gekostet.
Ehrlich? Mhm. Okay. Und würde heute auch?
Nein, gar nicht so viel mehr. Ja.
Okay.
Und ich finde, sowas ist so genial, dass man sowas trinken kann. Im Jahr 97 habe ich mein Abi gemacht.
Ja.
Da ist der Wein, wenn man das probiert.
Steffen, bist du zufällig? Ich suche immer jemanden, der in die Nähe meines... Nein. Nee, da habe ich die Hoffnung aufgegeben. Ja. Aber in welcher Jahrgang bist du?
71.
Oh Gott, oh Gott. Ja. Nee, deshalb. ich habe ja Udo Lindenberg angefragt, ob er in den Podcast kommen möchte.
Und
er hat geschrieben, ich bin nicht so der Weinkenner, aber wenn ihr mal einen Whisky habt, komme ich vorbei. Das wäre super. Udo Lindenberg ist älter als ich. Glaube ich, der Einzige.
Ja, aber das mit dem Weinkenner, damit ihr
eins. Also, wir haben hier die Schweine. Also, das heißt, die hast du aber gekauft oder irgendwie aufbewahrt im Keller?
Nee, den habe ich vor 5-6 Jahren gekauft.
Okay.
Das Weingut hat gesagt, wir haben da noch 100 Flaschen oder so und die habe ich dann komplett gekauft.
Okay.
Weil ich es fantastisch fand und auch für einen Preis, den ich einfach mal, wo man das mal probieren kann. Ne? Der kostet bei uns auf der Karte, glaube ich, 35 Euro oder so. Und es wird höchst selten getrunken, leider, weil es eben keiner sich getraut, einen verhältnismäßig alten Wein zu bestellen einfach. Der ist ja, sag ich mal, über 20 Jahre alt. Und dann ist noch Auslese. Ja.
Das heißt, müssen wir jetzt nochmal definieren. Also wir haben, es gibt Auslese, damit geht es los. So, Auslese, nein, nee, das erste ist?
Früher hieß es also QBA, dann Kabinett, dann Spätlese.
Ja, ah, okay.
Ja, und dann Spätlese trocken war die letzte ich darf nie vor auf eine Weinprobe gehen, wenn ich
Das letzte Prädikat. Ja, dann kommen die Süßen. Ja, mit den die Spätlesen waren dann süß oder trocken, dann kommen die Auslesen, die dann im Prinzip süß sind immer. Und dann kommen die Beeren auslesen, Trockenbeeren auslesen und zum Schluss die Eisweine.
Und in Österreich gibt es noch die Kategorie Ausbruch dazwischen.
Genau. Aber die gelten Ausbruch. Immer noch.
Ja.
Axel, sag nochmal. Und wir haben jetzt eine
Auslese.
Mhm. Wie kann man jetzt für einen Laien erzählen, was ist der Unterschied zwischen einer Auslese und einem Cuvée?
QBA hat er
gesagt. QBA.
Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete.
Das ist aber die QBA, das ist die unterste Stufe. QBA. Mhm. Auslese.
Nein?
Also, du hast die QBA, den Qualitätswein, und dann kommen die Qualitätsweine mit Prädikat.
Ja. QBP dann? Nee.
Nein, Qualitätswein, dann kommt Kabinett.
Kabinett.
Spätlese. Auslese. Und dann kommen die Beeren auslesen, Trockenbeeren auslesen.
Sagt das irgendwas über die Qualität aus oder sagt das nur was aus über die
Süße?
Über die Süße. Genau.
Genau. Also eine Auslese. Es gibt auch trockene Auslesen, auch das gibt es mal, höchst selten. Aber in dem Fall, probiert es mal, riecht mal rein.
Ja.
Was riecht ihr erstmal?
Erstmal ist die Farbe sehr kräftiger als vorhin. Ist das
also Gold? Gold gibt vielleicht einen leichten Kupferstich, wenn ich jetzt so sehe.
Ja. Mhm. Ist dir auch aufgefallen, Axel?
Mhm. Nee, aber es ist Honig, finde ich.
Ja. Stimmt.
Aber ist das 17 Jahre älter, darf man nicht vergessen. Da ist die Farbe enorm frisch.
Honig ist echt gut, finde ich auch. Ja.
Aber ist so ein bisschen, wir hatten
aber wenn ich jetzt gesagt hätte, riecht irgendwie süß, dann wäre es wieder völlig scheiße gewesen.
Nee, absolut richtig.
Okay. Ja.
Also es riecht wie ein Eiswein oder wie ein Süßwein.
Ja. Okay. Ja, weil Menschen verstehen ja nicht, wenn du sagst, es riecht süß. Wie kannst du, süß kannst du schmecken, aber süß kannst du nicht riechen. Es riecht salzig, hatten wir auch schon. Dann würde man sagen, es riecht nach Austern oder so. Und das würde
salzig. Aber nasser Stein, das kann man, ne?
Mit ein bisschen Fantasie schon, ja.
Aber das, Honig ist diese Süße auch, die, von der ich vorhin sprach, wenn du dieses Hefegebäck aus dem Ofen nimmst und es abkühlt, dann hast du auch so eine Süße, die du riechen kannst, ohne dass jemand sagen würde, das ist Süße, die ich rieche. Ja, weißt du, was ich meine?
Ja.
Das ist so ein warmer, wohliger... Ja. Und das ist fantastisch.
Dann finde ich auch so ein bisschen diese, für mich ist das ein bisschen so roter Apfel. Also Apfel habe ich auch da drin. diese...
Jetzt das ganze Zunge. Oben nichts mehr.
Okay.
Gibt's doch gar nicht. Und sehr, darf ich, das ist jetzt wieder, Entschuldigung, Stefan, muss...
Soll ich den guten Arzt empfehlen?
Es ist sehr flüssig. Verstehst du, was ich meine? Es ist sehr... Ja. Guck mal, weißt du, was ich glaube, nämlich, Michael, dass du mich einfach nicht verstehst. Der Steffen sagt, ja richtig, das ist ein männlicher Wein, der spürt den Druck oben, es ist sehr flüssig. Steffen, ganz andere Frage, Michael.
Steffen fällt mir in den Rücken, also, ich bringe ihn mit oder fällt mir in den
Rücken. Ja, sag mal.
Du hast hier, in dem ersten Wein hatten wir den Lehm, den Ton, das hast du natürlich hier bei der Rote nicht. Ja. Die ist wesentlich kompakter, würde ich auch so beschreiben. Ja. Die hat nicht das Cremige wie den Riesling, den wir zuerst hatten von uns. Ja. Beides großartige Weine auf ihre Art. Ja. Der hier kommt viel auch säurebetonter. Ja.
Aber man merkt hier hinten, wie der so einen Grip hat, richtig, wie er so packend ist. Ja. Und dann finde ich, finde ich das süß? Ehrlich jetzt?
Nein.
Also nicht so süß, wie er riecht.
Ja gut, aber das ist wieder suggestiv. Findet ihr das süß?
Nein.
Also, weißt du, so dieses, findet ihr das etwa süß? Jetzt mal ehrlich, unter uns, findet ihr das etwa süß?
Wohl etwa nicht.
Und dann sagt Axel natürlich, nein, überhaupt nicht. Ich hab's mir eben gesagt, das riecht nach Honig.
Das wollte ich hören, Axel, mein Mann.
Nee. Ich finde, aber du hast recht, es ist nicht so süß wie so ein klassischer Süßwein oder Eiswein. Also es ist nicht richtig süß. Es ist
es ist ja dienende Süße.
Was für eine Süße?
Eine dienende Süße. Also die Süße macht nicht satt. Ja. Du hast Lust auf den nächsten Schluck. Die Flasche kannst du alleine austrinken.
Das meine ich jetzt.
Ohne dass du was isst dazu.
Ja. Das ist so dieses Gefühl, dass ich habe, Mensch, schenk nach.
Aber krass ist, was Axel sagt, dieses Honig, das zieht sich auch im Gaumen voll. Also
das stimmt.
Axel ist aber voll, stimmt. Voll der Kenner.
Aber das stimmt wirklich. Jetzt, wenn man den zweiten, dritten Schluck hat, ist es wirklich...
Axel, also, wenn du so die Bierallergie hast, läuft es total bei dir.
Hat man so ein Honigbrot. Als ob man so ein total lecker. Ist das so ein, kann man das machen, dass man einfach sagt, ich kaufe mir jetzt einen guten Riesling und lass den mal 5 Jahre liegen? Nicht automatisch.
Ja, die erstens ist ja, wo liegt der zu Hause? Also liegt der unterm Bett? Keine Ahnung.
Im Keller irgendwo.
Ja,
der im Keller, ich hab so im Keller so einen Kühlschrank. Mhm. Da liegen die ganzen Weine. Aber ich habe jetzt überlegt, ob das nicht. Doch, die sind eiskalt, habe ich nochmal überlegt. Du hast recht, und das ist ja hier eine angenehme Kühle jetzt gerade. Also ist nicht.
Na, da lagert er ja, oder? Da trinkst du ihn ja nicht, sondern der lagert da. Genau. Und von daher, nur wie viel, ich meine, so viel wie du geschenkt kriegst, wie wir ja mitbekommen, wie viel passt da rein? Irgendwann ist der Kühlschrank voll.
Das stimmt.
Und dann, da lagerst du eine. Da lagerst du die 5 Jahre. Dann machst du die auf nach 5 Jahren. Hat Kork, ärgerst dich. 5 Jahre lag der da und hat Kork, zum Beispiel.
Ja. Blöd.
Wir haben zusammen entschieden, dass wir das in Schraubverschluss machen, kann also zumal nicht passieren. Oder du machst die auf und die ist mega. Und du ärgerst dich, ey Idiot, wieso habe ich nicht 12 gekauft? Nur eine, jetzt ist die weg und jetzt muss ich heute 12 kaufen, 5 Jahre nochmal warten. Von daher weiß ich nicht. Wenn das Weingut zum Beispiel, Birkling Wolf, ihr bietet das ja an, dass man ältere Weine von euch kaufen kann. Die sind dann zwar teurer, ja, logisch, wir müssen verziehen, sind ein Wirtschaftsunternehmen, aber dafür machen die ja viel mehr Spaß und viel mehr Freude.
Also sie sind perfekt gelagert. Ja. Hm. Das ist der
Weingut nie verlassen.
Ja.
Genau. Also das heißt, das ist ein Plädoyer dafür, Weine zu kaufen und nach der aktischen Mengenlehre möglichst schnell zu verzehren.
Ja, und mutig zu sein und meinen älteren Wein zu bestellen oder sich mal darauf einzulassen und jetzt nicht zu sagen, nur weil, also quasi, die sind die nicht losgeworden. Das ist ja Schwachsinn. Das stimmt auch nicht.
Gibt es eine Grenze, wir haben was gesagt, gibt es eine Grenze für Weißweine nach unten, wo man sagt, okay, ein Weißwein aus dem Jahr 54 wird nicht mehr schmecken?
Da musst du differenzieren. Also bei den trockenen Rieslingen sind 25, 30 Jahre eher viel. Für einen hochwertigen Süßwein sind es eher wenig.
Das stimmt.
Wir hatten den ältesten Wein, den wir im Weingut haben, ist aus 1898.
Wow. Ja. Ein Weißwein.
Hast du den zufällig mitgebracht?
Kannst du beim nächsten Mal.
Ja, natürlich. Ja.
Und wie viele Flaschen habt ihr da noch?
Wenige, einstellig. Ja.
Und Axel, und?
Kostet.
Und das ist fantastisch.
Sagt er nicht.
Kostet. Nee, echt jetzt.
Unbezahlbar.
Ja, wirklich?
Echt? Ja, ist einfach.
Ja, aber wenn es
jetzt das ist einfach auch ein emotionaler Wert.
Das heißt, ihr verkauft den nicht?
Das sind so wenige Flaschen, die verkaufen wir nicht.
Und ihr trinkt sie auch nicht?
Probiert haben wir es nicht.
2 Millionen.
Ihr habt
auch nicht echt.
Wo ist das Geld her?
Aber es ist
hypothetisch.
Es gibt Kollegen, wir haben bei uns während des Zweiten Weltkriegs sehr viel Wein verloren. Ja? Was die deutschen Soldaten gemacht haben in Frankreich, Champagne, in Bordeaux, ist hier auch passiert. Ja?
Okay.
Und wir haben aber Kollegen im Nachbardorf, ja, die können zurück, viel weiter zurück. Der Keller ist da verschont worden zum Glück. Die können verkaufen bis 1811. Ja.
Wow. Ja, und verkaufen die auch nicht?
Den 1811 sicher nicht, aber die haben schon Weine zurückverkauft. Die konnten wir auch probieren, die deutlich ins 19. Jahrhundert zurückgehen.
Schmecken die dann auch jetzt?
Ja, fantastisch.
Ja, echt? Ja,
diese 1898er waren ein sakrales Erlebnis.
Wow. Ja. Aber auch, weil du die Emotion trinkst oder weil du trinkst,
das ist ja wie eine Zeitmaschine. Ja. Also du stellst dir dann vor, dass die Leute das damals irgendwie gemacht haben.
Aber würdest du das schmecken, wenn du jetzt also so ein Wein ins Glas kriegst, der von 18 oder irgendwas ist?
Das siehst
also,
du auch.
Ja? Das würdest du tatsächlich, also ohne dass du es vorher weißt, schmecken, das Ding ist aus dem letzten oder vorletzten Jahrhundert.
Man kann es so in etwa einordnen, ja.
Also okay. Ist nicht, 1899 nicht oder 1898.
Aber du kannst es an der Farbe schon auch sehen. Wie,
sehr dunkel,
ist,
oder?
Ja, sehr dunkel. Und aber trotzdem ist es enorm spannend und die Säure hält eben frisch. Ja. Mhm. Deshalb, eigentlich müssen wir die Weine aus dem schwarzen Glas probieren, ja, damit du völlig frei bist.
Ja.
Nur,
okay.
Ja. Aber um es nochmal zurückzuholen auf, ich glaube einfach, dass die Reife bei Riesling lohnt sich bei den, aus den guten Lagen, bei den guten Betrieben immer.
Gut. Ja. Ah, das ist wirklich, aber das ist wirklich ein ganz großer Unterschied. Jetzt hätte ich nicht gedacht. Und vor allem der Preis ist da ja auch nicht gerade nicht so toll. Ja. Trotzdem musst du nochmal sagen, wenn man so einen Wein dann hat, dann will man doch auch irgendwann mal sagen, wie schmeckt der? Warum gibt es Weine, wo man, die man weiß, die werden nie getrunken? Die werden einfach nur gelagert?
Ja, würde ich schon sagen. Da, wo Wein spekulativ gekauft wird, überwiegend.
Echt? Ja. Aber ist doch Quatsch. Das heißt, man an irgendwann schüttet den einer weg.
Ja, dann noch viel schlimmer in anderen Kulturkreisen und schüttet ihn einfach rein. Und in Gampai-Manier wird das dann geäxt und das ist dann ewig schade, finde ich.
Das stimmt. Was war dein ältester Wein, Michael, den du?
Auch aus dem 19. Jahrhundert tatsächlich. 1896 Chateau Yquem, eine mundgeblasene Flasche, habe ich als Sommelier aufgemacht und auch probieren dürfen.
Und? Das sakrales Erlebnis?
Ja, es flasht dich schon natürlich, wenn du die Flasche dann am Tisch, da waren drei Flaschen, die sind alle in unterschiedliche Himmelsrichtungen gestanden, Mund geblasen eben. Das war eine Probe, die wahnsinnig teuer war und da gab es ganz große Weine hinterher und deswegen haben die sich alle zurückgehalten bei diesen Weinen zum Start. Ja. Und ja, allein diese Idee, dass was in der Zeit wohl alles passiert ist,
klar.
Also, ne, das finde ich, man trinkt diese Emotionen dann mit, aber so unbedingt mega fand ich das dann jetzt nicht, ehrlicherweise. Ich habe mal einen 1945 Chateau Petrus getrunken, das fand ich schon epic.
Boah, episch. Welche Jahre?
45.
Ja. Na, da hast du natürlich auch dieses Gefühl, Mensch, Ende des Zweiten
Weltkriegs. Naja, also einen Schluck getrunken. Also, okay, aber trotzdem fand ich also... Naja, was ich noch sagen will, ist, das Etikett sieht extrem spießig aus, finde ich jetzt, von Grafen Neidberg.
Findest du, fand ich gar nicht. Ich fand das irgendwie so in der Gesamtanmutung gar nicht so schlecht.
Aber die sind so toll und es gibt tatsächlich... Du
die gibt es auch noch? Die gibt's auch noch. Ja,
es gibt einen Bezug. Wohin gibt es einen Bezug?
Nach das Österreich.
Ist, ja. Warum gibt es einen Bezug?
Warte mal, Hans Kranke,
nein. Das Tolle ist, der Erbgraf von Neidberg, der das besitzt, hat die älteste Tochter Otto von Habsburg geheiratet und er war der Sohn des letzten Kaisers von Österreich. Hallo?
Seid
ihr impressed jetzt? Oder?
Ja, also, total. Ich finde gut, dass du
das nochmal. Ausbruch. Ausbruch.
Hat das irgendwas mit Sissi zu tun auch dann?
Ja, auf jeden Fall. Und die wäre jetzt die Kaiserin. Wenn wir noch eine Monarchie wären, wäre sie jetzt die Kaiserin.
Das ist ja Wahnsinn. Das stimmt. Oh, der ist so lecker. Ich würde fast. Wir müssen nachher nochmal die beiden im direkten Vergleich probieren. Das ist schon ganz interessant, weil der eine.
Also Äpfel und Nüsse vergleichen steht zwar bei beiden Riesling, aber es sind zwei grundverschiedene
Reine. Ne? Ganz anders. Trotzdem finde ich so von, was mir letztes Mal aufgefallen ist, jetzt im direkten Vergleich, wenn ein Wein ganz stark riecht, dann weiß man eigentlich schon ganz stark, so wie der letzte, den ich mitgebracht hatte, dann weiß man schon, ist nichts. Ne?
Und der hat doch auch schon gebrochen hier.
Ja, aber nee, ja, aber ich fand den nicht, hat jetzt nicht so stark gerochen.
Du musst aber unterscheiden zwischen dieser Primärfrucht, also die bei jungen Weinen hast du diese Aromen der Traube oder ja. Und hier hast du eher so diese
Kohlensäure, genau.
Und diese tertiären Aromen, die dann aus der Reife kommen. Ja, man spricht dann von diesen tertiären Aromen. Und die sind die kommen.
Was ist das mit den sekundären Aromen?
Die sekundären Aromen hast du früher in der Entwicklung eines Weines. Ja?
Okay.
Also die dann über die Gärung und den Ausbau entstehen. Ja? Und dann hast du noch diese tertiären Aromen, die eben über die Reife kommen.
Okay. Wahnsinn! Ja. Sag mal, ich habe noch gar nichts gespielt heute. habt ihr einen
Wasserwunsch?
Yes. Habt ihr einen Liederwunsch? Habt ihr einen Liederwunsch? Irgendwas?
Unser Gast darf sich was wünschen.
Ja, aber es muss was sein, was hier auch drauf ist.
Das ist auch ein sehr eingeschränkter Wunsch.
Ach, was würdet ihr machen, wenn einer wirklich kommt und sagt, wie Axel sagt,
I want to buy this wine from
one million. Yeah. Mark Zuckerberg kommt rein und sagt,
I like this wine.
I like this wine. Ja, was? Nicht?
Eher nicht.
Echt nicht?
Hast du doch mit einer Flasche Wein so viel Umsatz wie sonst im ganzen Jahr.
Aber wann würdest du den Wein aufmachen? Also was müsste passieren, damit du sagst, wo jetzt?
Also unsere Sendochefin wurde jetzt gerade 100 Jahre alt. Ja, das hätte sich angeboten zum Beispiel.
Wow. Aber ihr habt es trotzdem Jahre nicht aufgemacht?
Nee. Nein, wir haben...
Den 125. Mann.
Genau. Wie, aber die ist 100 Jahre alt. Das ist eine Frau... Also
wir müssen aufhören, weniger Riesling zu trinken.
Ja. Das ist eine Frau Bürklin?
Ja.
Und aber da habt ihr den Wein auch nicht aufgemacht.
Also kannst du noch mal ganz kurz den Stecker reinstecken, weil ich habe hier keinen Strom.
Nein, kein Strom.
Jetzt blinkt es. Ich glaube, ich habe. Wie heißt die Senior-Chefin, die 100 geworden ist?
Jutta.
Pass auf. Wie mache ich das denn jetzt?
Und ihr habt den Wein nicht aufgemacht. Ich meine, was muss passieren, damit ihr den Wein aufmacht?
125 muss hier werden. Aber
irgendwas.
Ein Ständchen. Ach, wie nett.
Aber finde ich, ihr singt und ich spiele.
Der wird einfach nicht mehr geöffnet? Bitte? Der wird einfach nicht mehr geöffnet?
Bis sicher irgendwann. Aber bis... Ja.
Okay.
Es werden auch zu wenig Flaschen
gewesen. Alles Gute, Jutta.
Für die große Gesellschaft.
Ja. Zu deinem Geburtstag. Ja. Okay. Ja. Beim 101. finde ich, sollten wir zusammen in den Keller gehen und irgendeine Flasche aus 1898 trinken.
Das ist 18... Wie alt ist der? Ja, 18... Nee, nicht 1898, ist ja Quatsch. 19...
Der wurde 130.
1919.
Mhm. Der wurde 120 letztes Jahr.
Wahnsinn. Ja. Axel. Ja. Magst du noch einmal, ich möchte dich um eine Sache bitten, weil das muss ich immer, glaube ich, mir ist ein paar Mal aufgefallen, das letzte Mal, du reinkommst, dass du immer so was geschmatzt hast. Mhm. Kann es sein, dass du, wenn du die
Soll
Beine...
mitbringen?
Nein, aber das, ich glaube, das ist was zwischendrin. Das versaut natürlich den gesamten Geschmack. Ja, deshalb schmeckst du auch immer Honig.
Das wäre mir so wenig Ahnung. Eigentlich bin ich voll gut. Also,
ja, hol doch mal, Kenner, hol
aber,
mal, hol
aber,
mal
ja. Damit ich hier nicht so auftrumpfe.
Und ja, euch hol doch mal den, hol doch mal bitte den, der erste Rotwein.
Hey, ja.
Der erste Rotwein.
Holst du ihn? Lange hat's gedauert.
Ich hole ihn.
Ich spiele noch ein bisschen was. Wir könnten ein bisschen noch was, was davor ist. Das ist auch ein schönes Lied. Pass auf. Kennst du auch, ne?
Killing me softly.
Hast du eigentlich mal gesungen?
Oh Gott.
Nee, ehrlich.
Ja, das um haben die Tauben zu verscheuchen am Rathausmarkt.
Das haben ja viele geschrieben. Haben gesagt, der Michael.
Ja. Der kann so vieles nur singen, kann er nicht. Das haben die geschrieben.
Zwei sehr leckere, jetzt der erste Rotwein.
Ja, sag bitte nicht lecker. Ich finde lecker für einen Wein, nervt mich das Wort.
Warum?
Ja, weil wir sagen immer, lecker ist ein Eis. Aber der Wein ist gut, der Wein macht Spaß, der Mann macht Freude. Aber lecker ist so...
Lecker ist so ein bisschen das, was ich schlimm finde, wenn einer, du hältst irgendwie eine Rede oder sagst irgendwas und dann kommst du runter und ich finde die schlimmste Beschimpfung
ist eine Spätlese zu schenken. Ne?
Das ist die schlimmste. Das war ja mal wieder sehr launig. Launig ist das lecker, oder?
Ja,
launig. Magst du nicht, wenn lecker stimmt, lecker sagt gar nichts. Ne?
Ja. Wie war der Abend? Nett. Ja.
Ja. Was hat man zum, aber der Wein war gut, der hat mir gut geschmeckt. Fantastisch.
Wahnsinnig gut. Atemberaubend.
Richtig geil. Das haben viele Hörerinnen und Hörer gesagt. Sag mal, der Michael sagt viel geil.
Ja, ich habe aber auch viel krass gesagt.
Aber geil ist mir gar nicht so aufgefallen.
Ja, aber das zeigt meine Emotionen. Ich versuche möglichst natürlich zu sein. Natürlich trinke ich nicht. Also. Und von daher, also wir trinken jetzt den ersten Rotwein. Wenn ich ihn aufkriege.
Warum ist der im Kühlschrank gewesen? Das hat mich jetzt völlig
verblüfft.
Du hast nicht den Korken ab. Wir haben einen Korkenzieher.
Ja, ich habe auch einen. Ich habe einen
mit
in meiner Jacke.
Das ist aber jetzt, pass auf, das ist jetzt, Axel, nimmst du mir einmal das Geber ab. Das ist jetzt wirklich ein toller Moment. Toller Moment. Das hat mir mal eine Psychologin erzählt. Das war ganz interessant.
Warte mal. Du kannst ihn besprechen und er hüpft raus.
Pass auf, eine Psychologin, ganz interessant, weil das ist ein ähnlicher Moment. Psychologin hatte jemanden da, der hatte irgendwie, hatte Angst vor Krankheiten, so Hypochonder. Mhm. Und dann hatte sie mit ihm gesprochen und während sie mit ihm sprach, kriegte der tierisches Nasenbluten. Und dann sagte sie da, wie fühlen Sie sich jetzt? Jetzt haben wir mal die Situation direkt da. Da habe ich auch gesagt, boah, ist die krass. So, und jetzt haben wir die Situation auch direkt da.
Axel, magst du mir mal, denn mein Kenner ist in der Jacke.
Ich beschreibe es. Ich möchte es
in meiner Jacke, außen links.
Ja. Ich möchte es beschreiben für unsere Zuhörer. Wir haben hier eine Flasche Rotwein. Und da war ein Korken drin. Die war doch gar nicht geöffnet.
Doch, ich habe die geöffnet. Natürlich habe ich die bei uns geöffnet, um zu probieren, ob sie gut ist. Weil wenn ich sie hier öffne und sie ist nicht gut,
dann und jetzt ist ich sag's einfach, das ist sehr lustig. Der Korken ist abgebrochen. Ich hab und das ist natürlich immer die wir haben da oben ist eine drin im Schrank.
Sorry.
Korkenzieher? Ist Korkenzieher. wenn ich jetzt kein Korkenzieher hätte, würdest du ganz schön alt aussehen, oder?
Da würde ich aber extrem alt aussehen. Ja.
Wie oft passiert sowas, dass so ein Korken abbricht? Mir oft.
Es passiert ja selten, dass ich die Flasche aufmache und den Korken wieder reinmache.
Bist du sicher? Da ist eine drin, ja. Neben der Flasche, die ich mitgebracht habe. Da müsste einer liegen. Ja,
und wahrscheinlich habe ich jetzt einfach zu energisch das aufgemacht.
Was macht man dann, wenn der Korken abbricht? Weil es gibt ja.
Oder machst du mit dem Korkenzieher auf?
Ja, aber es gibt auch reindrücken. Manchmal hilft es auch nur reindrücken, ne?
Ja, finde ich jetzt.
Gar nicht schlimm?
Nicht so schlimm, ehrlicherweise. Aber wenn er natürlich in 1000 Krümel ist, dann ist schon schlimm, weil das ist ja ziemlich unsexy.
Darf das passieren? Muss so ein Korken nicht irgendwie, der darf doch nicht abbrechen?
Kann passieren.
Das ist das Allerschlimmste. So eine Flasche, ja. Jutta wird 101, hier machen die Flasche auf und der Korken zerbröselt in den Hund. Dann ist es doch furchtbar. Würdet ihr dann jetzt mal ganz ehrlich, würdet ihr den Wein dann aussieben, also durch so ein Sieb?
Ja, machen wir.
Ja, schon.
Weißt du, was sehr gut ist, wenn das passiert? Durch einen Kaffeefilter. Ist wirklich super.
Okay.
Ganz, ganz fein. Musst du ein bisschen Zeit mitbringen, aber Trichter, Kaffeefilter, wunderbar. Ist überhaupt kein Problem. Und Kaffeefilter hat immer jeder zu Hause.
Habe ich schon mal gesagt, dass ich Rotweine überhaupt nicht mag?
Eingangs.
wenn ich überhaupt nicht. Ist das schlimm?
Null schlimm.
Nee.
Also ich mochte Rotwein auch überhaupt nicht. Meine Eltern haben nie Rotwein getrunken in ihrem Leben. Und als ich mein erstes Glas Rotwein getrunken habe oder probiert habe, wurde mir richtig übel.
Was macht ihr für. Achso, ihr gebt jetzt den Rotweinschluck weiter.
Ja.
Das heißt, man viniert, wenn man vom Weißwein auf Rotwein kommt, viniert man nochmal neu mit Rotwein.
Nicht zwingend, aber in dem Fall, weil es ja kein trockener Wein war, doch relativ aromatisch.
Guck mal, du kriegst ja erst letztes
Ich mag jetzt eigentlich nicht so gern die Sachen aus Axels Glas.
Nee, du hast
aus
ja, du
Axel
hast,
sein Glas, würde ich sagen.
Ja, genau. Du hast ja die Bazillen jetzt von drei
Gläsern. Nee, aber bei mir muss nicht viniert werden.
Was?
Nein.
Ich glaube, du bist der Bochander, über den du gerade gesprochen hast.
Der war das. Ja, aber bei mir muss nicht
viniert werden. Du hast so ein bisschen Nasenbluten, glaube ich.
So, mach mal so.
Was das wäre? Danke.
Oh, ein kleiner.
Ja, ich dachte, du willst jetzt.
Wie ist es beim Probieren? Beim Probieren, wenn man im Restaurant, da kriegt man ja meistens nur so eine kleine. Ich neige natürlich dazu im Restaurant, zur Probe, dass ich nie sage, irgendwie, ich freue mich immer, wenn möglichst viel drin ist. Und dann trinke ich auch den ersten Schluck voll aus, weil dann muss er mir ja nochmal 0,2 oder 0,1. Das wäre interessant. Stopp. So viele Fragen jetzt. Wir brechen ab, wir schicken den Rotwein wieder zurück. Erste Frage. Wenn man das probiert. Man probiert kurz oder trinkt man den ganzen Schluck aus, den man eingeschenkt kriegt?
Ja, kann man austrinken, klar.
Kann man austrinken.
Ja,
und dann muss er nochmal 0,1, 0,15, 0,2. Was ist so ein Standardwein?
Ja, das kann jeder Gastronom für sich selber entscheiden. Also klar, wenn du nur 0,1 ausschenkst, ja, dann hört sich der Glaspreis ja nicht so hoch an. Nämlich genau die Hälfte nur von 0,2. Deswegen machen das viele. 0,15 sieht ein bisschen mehr aus. Sieht fast oft aus wie 0,2, ist es aber nicht. Ja. Ja, von daher kann das jeder selber entscheiden. Wir machen zum Beispiel 0,2.
Ja. Woher weißt du, wo 0,2 ist? Weil du hast ja hier keine Striche dran.
Bei dem ist kein Eichstrich, aber jedes Glas muss einen Eichstrich haben.
Nein.
Ja, ist so per Gesetz. Ja.
Oder wie viel ist das hier? Also
was das kostet?
Wie viel ist das hier?
Ja, wenn du es ganz voll machst, ist es wahrscheinlich 0,3 oder so.
Nee, ich meine, also das, was ich jetzt hier im Glas habe. Also
das ist weniger als 0,1. Das ist 0,8 oder so.
Also du könntest aber, das heißt, du hast dann, und dann ist es aber nicht so, dann die Leute stecken doch einfach so ein, die gucken ja nicht und sagen,
ja, in kleinen, guten Restaurants eigentlich
machst du es nicht.
Ich finde es auch jetzt, ich finde den Eichstrich auch ästhetisch nicht schön auf dem Wein.
Nee, überhaupt nicht. Ist mir noch nie aufgefallen.
Also man kann auch manchmal, oder wir arbeiten ja mit Cora Wern teilweise auch und machen das dann in eine Karaffe und die Karaffe hat einen Eichstrich, aber natürlich sage ich mal, wenn das Glas mit diesem großen Umfang einen Eichstrich, wenn du da einen Millimeter drüber bist, hast du ja relativ viel Menge, die du mehr einschenkst. Ja, aber wenn du eine Karaffe hast, die sich also verjüngt und quasi an der dünnsten Stelle ist der Eichstrich, dann ist ja wurscht, wenn du einen Millimeter höher bist, weil das ist nicht viel Menge, die du quasi verschenkst, sag ich jetzt mal.
Ja. Aber du verschenkst ja immer das, was die Leute probieren, oder?
Ja, aber das muss drin sein. Ich meine, viele kalkulieren eh so, dass sie mit dem ersten Glas schon die ganze Flasche bezahlt haben und von daher finde ich...
Ah, Moment. Stopp! Viele kalkulieren eh so, dass sie mit anderen Worten, so eine Flasche Wein, wo zahle ich für ein Glas 11 Euro, dann hat der Gastronom die Kohle schon drin.
Ja, das ist jetzt zu komplex, das zu erklären, aber klar, ich kann ja aber, wenn ich jetzt Samstag dir das eine Flasche aufmache, wenn du um 22 Uhr kommst und ich am Sonntag, Montag zu, kann ich meinen Dienstag ja schon erstmal nicht mehr verwenden. Das heißt, dann muss ich alles wegschütten, als Beispiel.
Das stimmt.
Oder wenn die Flasche Kork hat, sagst du, den trinke ich nicht, aber ich habe die Flasche ja gekauft, als Beispiel. Und eben schenke ich vielleicht nochmal nach oder bin großzügig und von daher, und der Gastronom macht das ja nicht aus reiner Nächstenliebe, obwohl wirtschaftlich
nicht
gesehen,
nicht
gefühlt ist das manchmal so, sondern es ist ein Wirtschaftsunternehmen, das tatsächlich wahnsinnig schmale Margen nur abwirft. Und wenn man das nicht aus Leidenschaft macht, gibt es wenig Sinn, es zu machen. Aber es ist ja ein toller Beruf, weil ich zum Beispiel solche Sachen tagtäglich mich umgeben.
Ja,
das ist, und deswegen finde ich, sollte man, wenn der Winzer, wenn der Gastronom gut ist und ich zahle 11 Euro, finde ich, ich zahle gerne 11 Euro für ein Glas Wein, das mir schmeckt. Ist mir wurscht, ob das die Flasche 3 Euro kostet oder 30. Ist, muss mir, ich finde,
trotzdem ist es immer so, für mich ist immer, ich weiß nicht, wie es für Axel ist, für mich ist immer die Frage, du bist in einem Restaurant und denkst, mache ich jetzt ein Glas oder doch die ganze Flasche? Rein rechnerisch ist die Flasche natürlich immer günstiger.
Wenn du einigermaßen rechnen kann der Gastronom, dann sollte das so sein.
Ja,
klar.
Nimmst du das mit heim?
Ja, aber was mache ich? Was ist?
Wenn du weißt, wie der Wein schmeckt, finde ich, kannst du eine Flasche bestellen.
Genau.
Ja, oder du kannst ja fragen, kann ich
den mal probieren?
Also nicht jetzt quasi, du bestellst, er macht extra auf, du probierst, sagst, nee, ist ja doch nicht so meiner.
Kann ich den von 1898 mal probieren? Ja, nee, habe ich mir anders vorgestellt.
Also 1 Million, nee, dann vielleicht doch nicht. Also ich finde, wenn du das glasweise machst zum Beispiel, kannst du mehrere Sachen probieren, was eigentlich spannend ist.
Ja. Aber ist natürlich auf die Dauer teurer.
Ja, das ist wurscht, weil A, gehst du nicht jeden Tag aus, B, trinkst du nicht jeden Tag 3 Gläser. Ja, und wenn du in wirklich eine Gastronomie gehst, wenn du in die Gastronomie gehst, die wirklich Anspruch hat, dann wollen die dir auch spannende Sachen zeigen.
Okay.
Und von daher, finde ich, kann man sich ruhig einlassen und lieber vielleicht nur 0,1 oder sagen, kann ich auch nur ein halbes Glas haben, dafür probiere ich dann. Zum Beispiel, deine Frau trinkt dann gern Rotwein, du ja nicht. Dann kann sie ein Glas Rotwein trinken und du trinkst einen zweiten weißen hinterher und dann seid ihr nicht mit einer Flasche.
Willkommen in der Welt der Rotweine. Also, was hast du da jetzt mitgebracht? Ein Chateau, irgendwas?
Genau, ich habe einen Wein aus Frankreich mitgebracht, aus dem Beaujolais, aus der Côte de Bruy. Ein 2016er Côte de Bruy von dem Château Thivin.
Mit einem unglaublich schönen
Etikett. Les Sept Vignes, die 7 Weinberge.
Okay.
Genau. Die Rebsorte ist Gamay. Ziemlich typische Rebsorte.
7 Rebstöcke.
Bitte? 7 Rebstöcke. Die 7 Rebstöcke, nicht die
7 Rebstöcke. Was ist der Unterschied?
Naja, ein Rebstock und ein Weinberg. Also ein Rebstock und ein ganzer Weinberg. Also der Wein besteht auch nicht nur aus 7 Rebstöcken und dann ist zu Ende. Das heißt, alle 6 Flaschen haben wir heute. Sondern das heißt einfach 7 verschiedene Rebstöcke. Genau.
Hat der Wein auf dem Weinberg?
Nein, da hat er bestimmt mehr.
Achso,
eine Geschichte wird es geben.
Aber in diesem Wein sind Trauben aus 7 Rebstöcken.
Ja, das ist nicht.
Wir sind sehr schwer vom Begriff, Axel. Kann das sein?
Ja, nein, wir sind schlecht im Erklären. Nein, ich glaube, es gibt also einen Basiswein und Les Sept Vignes ist schon quasi eine Stufe drüber, schon eine kleine Auslese, eine Selektion der 7 Rebstöcke, wo die genau stehen.
Keine Ahnung.
Wie auch immer. Aber geht es bei Rotwein? Also, Axel, hast du eine sinnvolle Frage?
Das weiß ich nicht. Aber
gut.
Verstehe ich das noch nicht? Also die Rebsorte, aber es sind Rebstöcke. Also ich würde ja denken,
wo die Trauben dran sind
quasi. Ja, ich würde denken, dass die Rebstöcke alle eine Rebsorte sind.
Oder ja, ist das? Ja, es sind auch, genau. Also es gibt natürlich teilweise unterschiedliche Klone.
Ja.
Das ist ja schon ein Unterschied. Ja. Aber vielleicht sind die zum Beispiel aus 7 unterschiedlichen Stadien. Also die Ältesten sind 20 Jahre alt, aber sind 3 Jahre, 6 Jahre, 9 Jahre.
Es wird immer grundsätzlich, das kann Steffen vielleicht auch sagen, es wird immer gemischt. Ganz selten gibt es ganz oft einen Wein, der aus einer Traube von einer Lage am selben Tag geerntet.
Du hast ganz viele, du hast Länder, die sehr viel von den einzelnen Rebsorten abfüllen. Deutschland, Riesling, Spätburgunder, Grauburgunder, Weißburgunder. Du hast andere Regionen auf der Welt, die klassischerweise küvettieren, das Bordeaux, fast ausschließlich. Ja. Die Champagne küvettiert
Stopp. Einen ganz großen Teil. Welche Rebsorte im Weißweinbereich, zum Beispiel in Bordeaux, wird da so angepflanzt?
Simeon.
Sehr gut, hatten wir.
Ja. Ja. Was ist, Axel, was ist so, wenn man sagt, so der niedrigste Weißwein? Nein, der niedrigste, was ist so die Rebsorte, wo man sagt, dann kann man auch gleich einen Pinot trinken?
Ja, Pinot Grigio, ja, kaum Burgunder dann. Ne?
Sehr gut, also richtig was schon gelernt. So, jetzt pass auf, ist es dann bei den, Roten, okay, die Trauben, sind andere Trauben?
Ja, andere Trauben. Ja.
Wie heißen die Trauben?
Ganz unterschiedlich.
Achso, gibt es viele.
Also jetzt in dem Wein meinst du?
Nein, ich meine insgesamt, wir haben jetzt ja gelernt, wir haben ja gedacht, Grauburgunder, Weißburgunder, Riesling, Chardonnay. Genau, ja. So, das waren so Sachen, die wir schon mal. So, wie ist es jetzt, was ist Vergleichbares im Rotwein? Es ist, tut mir leid, Steffen, wir sind ja hier wirklich absolute Laien. Und es ist auch erst die dritte Folge. Da muss man auch sagen, 50 Folgen. Weiß ich, ob wir da noch einen kundigen Kenner brauchen.
Ja, tschüss.
Ich eliminiere mich selber.
Ja, genau, also sag mal. Also
was ist beim Rotwein ist, glaube ich, sehr, sehr gängig Cabernet Sauvignon, ja, und Merlot, die beiden Rebsorten.
Sauvignon ist dann ja, weil es Sauvignon Blanc auch gibt, das heißt, es ist eine, die ist, gibt es sowohl in Weiß als auch in Rot.
Naja, aber die sind miteinander verwandt.
Okay.
Tatsächlich, aber im Ursprung kommt es dann über den Cabernet Franc. Ja, und dann ist der Cabernet Sauvignon zum Beispiel ist eben aus Cabernet Franc und Sauvignon Blanc entstanden, dann eine Kreuzung, eine,
ja,
genau. Und dann gibt es eben den Spätburgunder aus der Burgunderfamilie auch,
okay,
ja, den Pinot Noir. Und hier haben wir den Gamay, der in seiner Ursprung auch aus Spätburgunder besteht und noch einer anderen Rebsorte. Daraus wurde dieser Gamay dann. Und ihr seht auch, das ist jetzt eine Burgunderflasche,
ja,
das also mutet das so ein bisschen an, diese Burgunderflasche im Endeffekt, na, ein bisschen auch das hier im Vergleich zu der, wobei letztes Mal hatten wir auch eine Burgunderflasche, aber die soll ein bisschen das Glas auch helfen, das richtige Glas zu nehmen. Und das heißt, man kennt ja meistens... Ja, aber
Burgunderflasche, ja, für die, die es jetzt nicht sehen, sondern hören, ist ein bisschen bauchiger, oder?
Genau,
ein bisschen bauchiger, geht ja ein bisschen früher in die Breite.
Ja, ja.
Okay. Und die meisten,
das ist komisch, anders als früher in die Breite.
Kann man gleich zwei Witze drauf machen.
Echt, mir sind fünf eingefallen. Ja.
Ich muss mal kurz unterbrechen, weil ich habe jetzt meine Nase genommen.
Und jetzt sagst du gleich, ich liebe Rotwein.
Ich liebe Rotwein. Nee, aber es ist ja wirklich
Kohlensäure.
Es ist nicht der klassische. Darf ich das sagen? Es ist jetzt nicht der klassische Rotweingeruch für mich.
Nein, ist es auch nicht. Also man kennt ja Beaujolais meistens aus diesem Beaujolais Nouveau, also diesen ganz, ganz jungen, frischen Weinen. Aber tatsächlich hat diese Region eben unterschiedliche Subregionen. Eine davon ist die Côte de Bouille. Gibt auch die Bouille, gibt Fleury, gibt Morgon. Gibt also ein paar unterschiedliche Regionen. Und ich finde es eigentlich ziemlich sexy, wenn man, ich finde es ideal, wenn es ein bisschen gekühlt getrunken wird, deswegen haben wir es auch im Kühlschrank gebracht.
Nicht, aber nicht grundsätzlich bei Rotwein, sondern bei dem
ist ja,
es
ein bisschen sexy. Grundsätzlich.
Steffen hat, glaube ich...
Du bist, glaube ich, eine der größten Mythen in der Weinwelt ist die Temperatur von Rotwein. Ja. Also immer bei Zimmertemperatur. Ja.
Ja.
Meine Oma saß bei 25 Grad im Wohnzimmer, ja, und ich sitze bei 19 im Wohnzimmer. Ja.
Stimmt.
Ja. Und ich glaube, du nimmst ja ganz viel, wenn du Rotwein auch zu warm trinkst. Ja, du darfst nicht 8 Grad trinken, auch klar. Ja. Aber der lebt auch von dieser Kühle, die...
Aber was wäre so eine gute Temperatur?
Das würde ich...
Aber schon im Kühlschrank, du würdest...
Ein bisschen differenzieren. Ich mache meine Rotweine, bevor ich sie trinke, gerne kurz in den Kühlschrank. Es kommt auf, welche ich trinke.
Okay, kurz in den Kühlschrank. An. Aber ja, nicht grundsätzlich?
Ich wollte nicht, dass sie 8 Grad haben.
Kommt davon, von welcher Basis
sie kommen. Genau.
Wenn du sie im Weinschrank hast, der ja 12 Grad hat, dann brauchst du sie nicht lange in den Kühlschrank packen.
Aber um die Frage konkret zu beantworten, ja, ich würde sowas trinken eher bei 13, 14 Grad als bei 17, 18. Mhm. Ja.
Okay.
Den hier speziell. Ja. Wenn es ein schwerer Bordeaux ist, ja, den würde ich dann schon auch ein bisschen...
Aber würdest du auch ein Bordeaux in den Kühlschrank stellen vorher kurz?
Nicht die reifen Sachen.
Okay.
Da willst du ja nicht machen.
Wollen wir mal schlucken? Also, ganz kurz, Axel. Ja.
Riechen.
Achso, ja.
Das heißt eigentlich Beaujolais. Ja, das so heißt die ganze Region.
Achso.
Ja.
Das ist schon
so wie das ganz Bordeaux, ehrlich,
das ist das Problem, wenn man nebenbei Gummibärchen frisst. Ja? Wenn man rausgeht und Gummibärchen frisst, dann...
Das waren keine Gummibärchen, das waren diese mit dem Lakritz zwischendrin und diesen braunen oben unten.
Tabitapsus? Nee. Hast du Tabitapsus hier? Nee. Kennst du die Tabitapsus?
Nee.
Die sind super.
Ja?
Ja. Also ein anderes Thema. Machen wir vielleicht auch mal einen Podcast.
Tapsis mit dem braunen, mit dem Lakritz.
Aber das ist der Hardcore. Das ist der Biertrinker, der den Gaumen mit Lakritz neutralisiert. Das
ja, aber ist so Lakritz ist, also, das ist auch eine Wissenschaft.
Magst du?
Ja, Lakritz.
Ich also mag es überhaupt nicht.
Nee, ich auch nicht.
Oh, ich auch nicht.
Meine Kinder lieben es. Meine Frau liebt es.
Und das ist eine Welt. Wirklich.
Das ist echt eine Welt. Ist eine Welt. Ja. Mit Salz. Also. Salzheringe, wenn ich das schon rieche, mag es null.
Echt?
Ja, aber in Norddeutschland ist es ja eher verbreitet. In Österreich gibt es von 100 Österreicher 99
mögen keinen Lakritz. Also, das riecht nach...
Es
riecht überhaupt nicht schwer, darf ich schon mal sagen. Es riecht fast so ein bisschen frisch, finde ich. Also es ist so ein Rotwein, wo ich denken würde.
Glaub mir, wenn er 5 Grad wärmer wäre, wird es nicht so frisch riechen.
Das, ja, das glaube ich. Auch die Temperatur, das werden wir gleich sehen mit meinem Rotwein, den ich mitgebracht habe, der seit 4 Jahren hier. Aber in
diesem. Die 5 Grad hat er in 5 Minuten hier.
Ja.
Sag mal was. Ja. Also ich sage erstmal nicht, weil sobald ich was sage, ist ja klar.
Das sag ich auch nichts.
Nein, er sagt auch nichts.
Gelee?
Was für ein Gelee?
Was für ein Gelee?
Ja. Mist, ich dachte schon, wow, ein Gelee. Keine Marmelade. Ist das richtig? Ja, warte, was ist das? So ein bisschen Johannisbeere vielleicht? So ein bisschen, also.
Aber eher die rote als die schwarze.
Nee, warte mal. Bisschen riechen, rieche ich ein bisschen so Kirsche? Das war wie früher in der Schule, wo ich dann gehofft habe, bitte, ja.
Bitte, Herr Lehrer, lass es Kirsche sein.
Lass es irgendwie, ich probiere es mal, es ist vielleicht doch Kirsche.
Ja, ja. Also ich rieche sehr viel Himbeere.
Mist, ich wollte Himbeere sagen.
Nein, wolltest du nicht.
Doch, ich wollte wirklich Himbeere sagen. Ich wollte wirklich Himbeere sagen, aber ich dachte, nee.
Doch,
ich rieche ja keine Himbeere.
Ich finde auch Schokolade. Tatsächlich. Wirklich. Himbeer und Schokolade.
Hätte ich es gesagt, ne?
Das habe ich mir da nicht ausgesucht.
Himbeer?
Also kann man sagen, Joghurt oder sowas?
Woher kommt dieses mit dem Schokolade eigentlich?
Ja, wobei nicht so Joghurt. Nicht Joghurt, eher so dunkle Schokolade. Okay. Mit, ich liebe heiße Liebe. Also heiße Himbeer mit.
Ja. Liebe Hörerin.
Heiße Liebe. Heiße?
Bewerbe einen Podcast.
Heiße
Podcast.
Mit. So Leute, jetzt muss ich mal. Ich gebe es zu, ich habe schon mal was getrunken. Darf ich was sagen?
Unbedingt.
Wenn ich es nicht gesehen hätte, hätte ich gesagt, ich trinke einen Weißwein.
Wollte ich,
oder?
Ich wollte eingangs sagen, die jetzt im schwarzen Glas probiert, wärst du hier ja beim Weißwein.
Ist ein Weißwein. Ja. Ist ein Weißwein, der sich als roter tarnt.
Ja, also ich freue mich extrem, wenn du keinen Rotwein trinkst, dass du den jetzt auch magst vielleicht.
Weil
ja,
super. Hängt es jetzt nur an der Temperatur?
Auch. Es ist ein nicht zu unterschätzender Faktor, die Temperatur. Da muss man sich echt, das muss man im Auge behalten. Ideal ist es ja, sag ich mal, wenn es so in den Herbst hineingeht und draußen hat es 10 Grad, dann brauchst du nur vor die Tür stehen, auf dem Balkon oder was auch immer.
Aber Steffen sagt, es ist wie ein Weißwein. Ich finde, man könnte ihn jetzt trinken wie ein Weißwein.
Ja.
Ich finde ihn nicht so voll wie den zweiten, den mit der Rute. Rotwein ist immer, stimmt das, bringt, ist immer länger am Gaumen, ist hinterher länger, der Geschmack ist da.
Nicht zwingend, finde ich. Es ist kein super kräftiger Wein. Es
sieht ganz selig aus. Sitzt das so, oh, herrlich.
Ich sehe das alles ganz anders, ehrlich gesagt.
Tatsächlich?
Ja, ich glaube, ich hätte blind verkostet gesagt, das ist schon ein Rotwein, weil der irgendwie schon auch, also das ist kein typischer Rotwein für mich, aber...
Für dich, den du zum ersten Mal einen Rotwein in seinem Leben trinken
kannst. Aber er hat so, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber er hat so dieses, pelzig darf man nicht sagen jetzt, ne?
Aber ein bisschen das,
doch. Du hast schon, was ich habe, du hast diese Himbeere oder, ja,
Kirsche.
Und mein allererster Eindruck aber, den ich hatte, als er eingeschenkt war, und das finde ich immer noch, ist so zerstoßener grüner Pfeffer, ja. Das ist so eine würzige Komponente, die da noch mitkommt. Und das ist vielleicht auch, was du sagst, das bringt so diese Rotwein-Stilistik mit. Aber ich glaube schon auch, die aus dem schwarzen Glas probiert.
Aber interessant ist, auf der Lippe merkst du es jetzt. Ich finde immer den Unterschied, das eine ist, du hast das Gefühl, die Lippe ist schon blau. Mhm. Weil die ist es auch so, Michael.
Oh nein. Wie gesagt, ich war im Vorwege schon. Bei einer Weinprobe. Aber, und das ist immer so verräterisch dann leider, aber ich finde halt, ich hab das eigentlich nie beachtet, Weine aus dieser Region, weil das sind meistens eben sehr, sehr junge, ist eine riesen, wenn der erste LKW da die Region verlässt, dieser Beaujolais Nouveau, eine riesen Geschichte und ich habe oft ein paar Mal probiert und reingerochen und gedacht, es riecht schon nach Kopfweh, bestimmt tue ich das meinem Körper nicht an. So, das finde ich komplett anders. Ich finde es sehr lebendig.
Total.
Von der Säure, von der Frische. Ich finde es elegant. Ich finde, die Frucht ist ziemlich sexy. Es ist also heller, die Frucht. Ein helleres Rot, nicht so dunkel, düster, sondern... Und ich kann euch versprechen, ich kann die ganze Flasche austrinken und ist dabei nicht gelangweilt. Ja. Es passt super zum Essen und ist eben... Obwohl es in der Nase so aromatisch ist, am Gaumen gar nicht so abtörnend fruchtig,
nee,
sondern hat eben eine frische, eine klare und auch wieder so ein bisschen das Tannin, das ja, Spannung erzeugt. Ja. Freue mich total über den Wein, weil ich finde es echt sehr, sehr gut.
Ist dieser Wein einer, den man auch kaufen könnte, theoretisch? Oder ist es wieder einer aus deinem Geheimnis? Den kann man kaufen?
Ja, das, ich mag ja die Sendung auch, weil ich finde es sehr sympathisch, dass es ja keine Verkaufsveranstaltung ist.
Aber könnte man den...
Ich glaube, den gibt es noch. Ich weiß nicht, ob jetzt 16 ist quasi auch, gibt wahrscheinlich auch schon 18. 17 gibt es auf jeden Fall.
Rotweine, Steffen, bis unbegrenzt. Der älteste Rotwein der Welt, den es noch gibt, ist wie alt?
Passen.
Aber, aber irgendwie 16. 17. Jahrhundert oder worüber
18. reden wir?
18. Jahrhundert.
Ja. Kann man noch kaufen, aber was trinken
mag. Mir, das war total süß, ich weiß gar nicht, oh Gott, hoffentlich. Also alle, die verwandt sind mit mir, jetzt mal weghören. Jetzt sage ich das und dann 5 Minuten später bereit. Also,
ganz viele in Kärnten müssen jetzt weghören.
Oh, ist das böse. Darf man Rotwein? Nein.
Geht das raus aus dem Netz?
Mir hat mal jemand einen Wein aus dem Jahr 1969 geschenkt. Ein Rotwein. Und da haben wir den halt aufgemacht. Das schmeckt halt furchtbar. Vielleicht war auch 1969, das habe ich gedacht, jetzt wo ich euch höre, wahrscheinlich war auch schon 1969 kein guter Wein. Kann das sein? Einmal schlechter Wein, immer schlechter Wein?
Nein, ich höre das total, also ganz viele Gäste fragen mich so, ich möchte was dem schenken, der wird 60, genau. 70 irgendwie aus dem Jahrgang. Und ganz offen, ich sage dann, sparen Sie sich das Geld, ich finde die Idee total schön, aber im Zweifel wird er es nie trinken, weil er sagt, die mache ich nicht auf, weil, also hier nicht mal die zum 100. Geburtstag. Dann steht er irgendwo im Regal, um zu zeigen schon, also wird er auch nicht besser, Licht und so weiter. Und das Allermeiste schmeckt nicht. Aber es gibt einen Markt dafür, quasi wirklich, also, glaube ich, Internetseiten auch, die genauso Weine zum Jubiläum, dann 50, 60 und so.
Ist auch ein einfaches Geschenk, dass du, ich schenke dir jetzt so, was ich, der Axel, du suchst dir halt aus, was ich, machst einen 61er und schenkst den Axel, zum Beispiel, 1861.
Sag mal, was müsste ich dir schenken, also nur damit ich weiß?
Ja, bei mir ist es, ich schieb's dazu, es ist 1969, habe ich ja eben gerade gesagt.
Ach so.
Du hörst überhaupt gar nicht zu, kann das sein?
Irgendwie blende ich das mal aus, wenn du sprichst.
Kann das sein?
So alt wird doch niemand.
Ja, genau.
Ja, schon mal schon so, pass auf, so Leute, es ist der Zeit, wir haben die vierte Flasche. Axel, magst du sie aus dem Wein holen? Sie ist aus dem Wein.
Noch eine?
Ja, das ist, wir sind ja vier Flaschen.
Ist sie noch zu, weil ich habe
ja. Ich dachte,
sie ist die vierte. Pass auf, und jetzt kommt nämlich was, und da bin ich ganz froh, dass der Steffen da ist, weil das Prinzip ist, ich bringe immer die vierte Flasche, ist eine, die mir geschenkt wird. Da habe ich schlimme Erfahrungen gemacht. Letztes Mal hatten wir eine Flasche, die habe ich für einen Vortrag vor 800 Leuten gekriegt. Und es stellte sich raus, sie war ungefähr, kostet sie 4,70 Euro.
Aufgerundet.
Und Michael, ich habe nie das Gesicht von Michael vergessen, als wir sie aufmachten. Weil Michael sagt, man darf an sich nichts über schlechte Weine. Aber jetzt pass auf. Vortrag vor einem Rotary-Club.
Ich bin tatsächlich auch rotarischer Freund.
Bist du Rotarier? Sind die rotarische Freunde?
Ja.
Ja, das gibt's doch gar nicht. Bist du auch Rotarier?
Nein.
Nein, Axel, muss ich nicht fragen. Nee, da ist er, Mann, ist er. Der Lions. Weißt du, wie die Lions, kennst du die Geschichte? Kennt ihr, ne, wie die Lions gegründet wurden?
Nee.
Als die Rotarier ihr erstes, Treffen hatten, haben sich die Chauffeure draußen gelangweilt. Das ist böse, ne?
Achso, ja, kann.
Gar nicht zugehört.
Okay. Also, hier, ich
der Klassiker. Pass auf, was ist der Klassiker? Das klassische Geschenk, finde ich, Schneider Blackprint. Ja. Wenn dir nichts mehr einfällt, Schneider Blackprint. Wie heißt der andere von Schneider?
Ursprung.
Boho. Boho.
Wer ist Schneider?
Ein ehemaliger Azubi von uns.
Nein, das ist ein Spaß.
Nein, Markus ist ein total super lieber Kollege.
Der war, und hat, das gibt's doch überhaupt
nicht. Ich bringe hier keine B-Leute mit, hallo.
Ja. Aber du wusstest ja nicht, dass es Schneider
ist. Das wusste ich auch nicht, natürlich nicht. Ich wusste auch nicht, dass er da geboren ist. Das glaubt es eh keiner.
Aber
das ist so.
Wie heißt der mit Vornamen? Markus.
Markus.
Markus Schneider. Ja. Mach nicht den Korken kaputt.
Ja, Markus...
war ein Azubi bei euch. Wie lange ist das her?
Ich bin jetzt 11 Jahre hier. Es war deutlich früher. Weiß nicht, 15 Jahre her, 16 Jahre vielleicht. Ja. Und hat ein großartiges Weingut sich aufgebaut.
Und der hatte...
Aus seinem elterlichen
Betrieb. Achso, okay. Der hat bei euch dann die Ausbildung gemacht. War der Kellermeister oder was war der?
Nein, Azubi.
Azubi, okay. Achso, ganz normal. Und wusste aber, er übernimmt man das...
Der hat das elterliche Weingut übernommen. Ja, das Etikett hat eher ausgesehen wie dieses hier.
Damals. Okay.
Ja, und er hat, wenn er die Geschichte erzählt, angefangen, dann das völlig neu zu denken. Ja. Und war dann der Erste, der erkannt hat, dass man mit deutschen Rotweinen Start machen kann. Ja, und ist durch die Decke gegangen.
Ja. Krass. Erste und Letzte. Ja.
Der Erste und Letzte?
Es gibt wenig deutsche...
Das ist ja toll. Rotweine. Also, und ich bin mir nicht sicher, ich habe immer gedacht, Mensch, was mache ich denn hier? Warum schützt du den jetzt weg?
Ich habe es jetzt veniert, ich habe überprüft, ob die Flasche gut ist, damit ich euch nichts einschenke, weil ich bin der nette Kenner, damit ich euch nichts einschenke, was nicht
schmeckt. Aber was hat, ich habe immer gedacht, Margot Schneider, das, kanntest du den Axel vom Namen her?
Nee. Oh Gottes Willen. Danke.
Margot Schneider, habe ich gedacht, ist der Gigant des Marketings.
Weil das denke ich auch.
Diese Etiketten, klar, Schneider, Black Prince.
Hast du den
Schneider.
Mal, kennst du
ihn? Nee. Können wir ihn mal einladen im Podcast? Kommt
er
hier?
Ich kenne ihn. Er war schon bei uns. Cool. Er ist, wie dir als HSV-Fan, er ist großer Bayern-München-Fan.
Das macht mir nichts.
Okay.
Das ist mir gar nichts.
Dafür kann er nichts.
Dafür kann er nichts. Aber was hat er erkannt? Er hat was erkannt?
Dass er sich nicht verstellen darf. Okay. Wenn du den Markus kennst, finde ich, dann weißt du, warum die Weine so sind.
Also ist auch, geht nach vorne der Typ, oder?
Ich hatte den Markus erlebt.
Kerl, also in diesem Riesenstudio.
Ja.
Ich habe den Markus erlebt auf einem Vortrag an einer Hochschule, da habe ich und andere auch gesprochen und der Markus kam zu spät, alle haben schon auf ihn gewartet. Ja. Und dann kam er und alle vorher große PowerPoint-Präsentationen und irgendwie und er stellt sich vorne hin, hat nichts dabei und sagt, oh, ich wusste gar nicht, dass da so viele Leute sind. Ich dachte, ich sitze an so einem Roundtable. Es saßen aber 300 Leute im Raum.
Okay.
Und genau so hat er das dann gemacht. Er hat erzählt, was er gemacht hat. Ja, wie er angefangen hat, seine Weine zu verkaufen auf dem IKEA-Parkplatz, als er es von seinem Vater übernommen hat. Er hat gesagt, so geht's nicht weiter. Entweder wir machen es richtig oder gar nicht. Und dann ging das los.
So zum Möbelhöfner. So zum Möbelhöfner.
Nee, und dann hat er sich überlegt, was ich brauche, ist dieses Marketing dahinter. Oder was ich brauche. Ich brauche dieses Etikett, was sich von allen unterscheidet. Ich brauche vor allem, ich gehe ganz massiv mit meinem Schneider drauf.
Ich kann es nur wiedergeben, du müsstest ihn mal selber fragen, aber er sagt ja, die Etiketten sind alle in seinem Kopf auch entstanden von der Idee. Ja. Und wenn du ihn kennst, dann weißt du, warum die Weine so sind. Er verbiegt sich da auch nicht. Ja. Er ist ein Marketing-Genie, ohne das jemals...
Das Größte in der Branche? Unter den Winzern?
Es gibt noch ein, zwei andere, die ich in ähnlichen...
Sag mal, wer ist noch so? Zum Beispiel Dr. Birklin Wolf?
Das ist schwer zu vergleichen. Wir sind seit 500 Jahren fast am Start. Ja, das würde ich so nicht vergleichen wollen. Wir sind sicher eine wertvolle Marke für den trockenen Riesling. Aber der Markus ist ein Newcomer, macht es sehr gut. Ja, es gibt schon noch zwei, drei andere Kollegen, die
was er geschafft hat, ist, dass er Markenweine gemacht hat. Das gab es davor eigentlich nicht.
Das stimmt.
Also der heißt ja nicht Ockhofener Bockstein, der Wein, sondern der ist Black Print und der Sauvignon Blanc heißt Kai Tui auf Neuseeländisch.
Schneider heißt. Ja.
Ja, genau, was Schneider heißt auf, wie ist die Sprache der Neuseeländer?
Der hat
Neuseeländisch.
Okay, Neuseeländisch. Das heißt, übersetzt heißt der Schneider.
Kaitu heißt Schneider, ja.
Genau. Aber dieser Puro, ist das nicht auch sowas?
Nein. Tohu wa bohu?
Nein, Puro. Das ist von Dieter Meier.
Ja.
Genau. Das ist auch ein Markenwein, den er in Argentinien etablieren möchte. Aber das ist ja eben, die wir hatten, sind jetzt ja keine Markenweine, sondern die heißen, vielleicht ist es Sedvinia, die sieben Weinstöcke eine Marke, aber die Schweigener Route ist ja keine Marke. Mhm. Ja, also von daher, ich sag mal, Opus One ist eine Marke oder Cloudy Bay ist eine Marke.
Ja.
Und so gibt es in Deutschland eher wenige.
Cloudy Bay sind diese mit diesem kleinen Vogel drauf, ist das das?
Cloudy Bay ist mit diesen grauen Silhouette
da. Bucht, oder Cloudy Bay, mit dieser wolkigen Bucht drauf.
Aus Neuseeland?
Ja.
Ja, ja. Ich glaube, sind die ganz billig, kann das sein?
Nein, nicht. Oh, mittlerweile echt teuer.
Echt? Okay.
28 Euro oder so.
Vielleicht bringe ich, glaube ich, ein Geschenk gekriegt. Vielleicht bringe ich nächstes Mal mit. Ich habe aber einen mit so einem Tier drauf. Na, übrigens, bring nächstes Mal mit, habe ich Geschenk gekriegt. Sehr gut, sehr gut. Also, das heißt mit anderen Worten, der ist ein guter Marketingmann, aber du sagst, das ist auch ein guter Winzer.
Ja. Er hat es einfach einen guten Ausbildungsbetrieb gehabt.
Natürlich.
Er hat auch ein gutes,
ein Zufall, echt
krass. Es ist wirklich krasser Zufall.
Und er hat auch ein gutes Gespür.
Man muss wirklich, für die Leute draußen, das ist wirklich Zufall.
Ja, wirklich. Ja.
Ich bringe die Weine mit, kein Mensch weiß, welchen Wein ich mitbringe.
Das stimmt.
Und ich weiß auch nicht, dass du Gäste mitbringst.
Ich habe dich gefragt, ob ich ihn mitbringen darf, weil er in der Stadt ist.
Krass. Macht der eine große Produktion? Hat das Gefühl, Schneider gibt es auch ganz normal im Supermarkt?
Ja, überall gibt es ihn gefühlt.
Oder? Ja. Gefühlt.
Ist Markus das? Macht sicher mittlerweile mehr Flaschen als wir, weil er auch mehr Menge produziert.
Worüber redet man dann? Wie viele Flaschen sind
dann? Kann ich nicht sagen.
Wie viele Flaschen macht ihr im Jahr?
Wir produzieren auf 86 Hektar. Wir produzieren zwischen 400.000 und 500.000 Flaschen.
Es klingt erstmal jetzt für einen Laien viel.
Es klingt für einen Laien viel. Wenn man es runterrechnet auf das einzelne Hektar, ist es wenig. Ja.
Okay, 400.000, 500.000 Flaschen.
Ja.
Gut, 25 Mitarbeiter fandst du auch wenig.
Ja.
Das sind die.
Ja, aber das ist ja interessant, weil 500.000 ja. Flaschen mit 25 Mitarbeitern. Sag mal. Ja. So, was riecht ihr? Oh, geht voll in die Nase gerade.
Weißt du, was da drin ist? Was das ist? Hast du dich da informiert?
Also nein, ich habe es einfach nur geschenkt gekriegt. Und da ich ja keinen Rotwein trinke, ich habe einen ganzen Keller voller geschenkter Rotweinflaschen.
Ja, cool.
Da können ja irgendwie auch, wir bringen jetzt alle mit, Chateau irgendwas. Es ist eine Cuvée ja, aus der Pfalz. Was ist da drin? Steht da gar nicht drin, was da drin ist? Muss das nicht da draufstehen, was da drin ist?
Null. Steht ja hier auch nicht drauf, dass da KB drin ist. Ja.
Black Print, woher kommt das? Einfach, ist einfach nur ein Kunstname. Print fand ich, das ist natürlich, pass auf, das ist natürlich der Klassiker. Warum kriege ich das immer? Ich kriege jede zweite Vorstellung ist Print, weil ich ja aus ursprünglich, das haben wir nie thematisiert, ich habe ja, bevor ich diesen Podcast angefangen habe, mit dem wir hoffentlich irgendwann mal viel Geld verdienen werden, war ich im Tageszeitungsgeschäft tätig.
Lange her.
Und deshalb kriegt man halt immer Black Print. Weißt du, woher der Name kommt?
Muss ich hier fragen, kann ich nicht.
Okay.
Ich denke, es kommt sicher von Footprint, ja, um einfach zu zeigen, seinen Abdruck, den er hinterlassen hat.
Okay.
Ja. Oder von Fingerprint, um zu zeigen, welche Rebsorten er hat.
Ja, wenn du vielleicht ganz kurz das Handy weglesen
kannst. Ich wollte mal schauen. Sind Sie schon 18? Ja.
Der war gut.
Ja, das steht hier.
Sind Sie schon 18?
Ja, genau. Weil ich
auf einer Weinseite steht, sind Sie schon 18?
Also bei ihm hast du eine Weinflasche links, eine Milchflasche rechts. Ja.
Cool. Okay. Ja, wollt ihr wissen, was das ist?
Ja.
Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet d'Orsa, Syrah und Blaufränkisch. Na, da freut sich der Österreicher am Blaufränkisch.
Ja, das hat herausgeschmeckt, dass wir nicht das sagen wollen.
Sofort. Ja. Aus einer fixen Idee ist ganz ungeplant eine wunderbare Erfolgsstory geworden, ohne die unser Winzerleben wohl ein wenig anders aussehen würde. Es gibt nämlich eine eigene Homepage, black-print.de.
Das heißt, das ist auch von Markus Schneider, der, ich muss immer so lachen, weil wir hatten mal einen Kollegen, der hieß Marius Schneider. Mhm. Der war bekannt dafür, dass man ihm eine E-Mail schrieb, man nie eine Antwort bekam. Wirklich nie.
Ich glaub, deswegen ist er Ex-Kollege.
Das ist ganz erfolgreich. Also es war lustig, aber...
Das habe ich auch kultiviert eigentlich.
Das ist ganz cool. Aber das heißt, das ist auch seine Abstand erfolgreichste Marke, Black Print? Oder ist Ursprung denn auch ein Rotwein oder ist das ein Weißwein?
Nee, ist auch ein Rotwein.
Ist auch ein Rotwein. Ja.
Aber er macht auch Weißweine, ne?
Ganz viele. Also ich sag mal, ich mag ihn auch total gerne.
Aber,
jetzt kommt ein Aber. Für mich ist halt, ich glaube... Er hat eine klare Idee, wie der Wein sein soll, wenn er anfängt. Ja. Und er macht den Wein so, wie Menschen ihn mögen, wie er schmeckt. Und das ist auch völlig legitim. Und dann verkauft er das.
Ja. Gar nicht mal schlecht, oder? Dass es den Leuten schmeckt?
Ja, weiß ich nicht. Aber ich finde halt, für mich ist es spannender, oder ich bin in einem Stadium, ja, wo ich einfach sage, ich finde es aufregender, Weine vielleicht, die ein bisschen mehr polarisieren, die ein bisschen mehr Ecken und Kanten haben, die ein bisschen... mich mehr herausfordern. Ja, und deswegen okay. Sage ich auch bei vielen Kollegen, die sich doch sehr damit beschäftigen, sagen einfach, gehst du auf Nummer sicher, wenn du irgendwo hingehst. Ja, sag mal, in der Sansibar rauf und runter gibt es den, in der Deutschen genau. Bahn gab es den Schneider und über gab es den Schneider. Und ich höre auch ganz oft, oh, wir trinken einen Schneiderwein, wunderbar.
Ist halt auch nichts Besonderes mehr, ne? Weil es irgendwie schon.
Ja, also er war bei uns, wir haben keinen Wein von ihm auf der Karte, er war bei uns, wir haben eine Verkostung gemacht und wir haben 600 Flaschen Wein verkauft. Was wirklich toll ist.
Ja.
Ja. Und wir haben aber immer noch keinen auf der Karte. Einfach okay. Als, nicht jetzt, weil ich was gegen ihn habe, sondern einfach, ich beschäftige mich so viel mit Wein, dann können Sie in ganz Hamburg und in ganz Deutschland überall einen Schneiderwein trinken, dann brauchen Sie nicht zu mir kommen.
Genau.
Er macht einen tollen Weißburgunder, aber ich habe letztes Mal zwei Weißburgunder mitgebracht, die ich auch spannend finde. Sie sind anders, ja, aber kannst du hingehen, kannst du trinken, hat einen sehr guten Ausbildungsbetrieb gemacht und ich glaube schon, dass er extrem geholfen hat, überhaupt deutschen Rotwein ein bisschen wenigstens sexier zu machen, weil das ist echt meistens total unsexy, deutscher Rotwein. Ja. Also riechst du rein und weißt, deutscher Rotwein,
Aber woher kommt das? Also wieso?
Naja, es ist halt jetzt nicht ganz so warm wie Kalifornien oder in Australien.
Noch nicht.
Wird noch. Ja. Also hier drin könnte man gut deutschen Rotwein machen, finde ich.
Übrigens darf ich mal ganz kurz was sagen, das war irre. Kaum hatten wir die ersten Folgen aufgezeichnet. Wir haben so ein kleines Ferienhaus an der Ostsee. Und da wächst Wein an einem Schuppen und da sind richtig große Trauben. Und ich habe jetzt überlegt, ob ich mit dem ersten Ostsee-Grauburgunder. Das sind richtige Trauben, also richtige. Aber die kriegt nichts raus, ne?
Sind das Weintrauben?
Weintrauben, ja klar.
Habt ihr mal den Hamburger Wein getrunken?
Na, jetzt komm, ich rede jetzt gerade über mein eigenes Wein und da kommst du mit irgendwie. So, aber okay, viel mehr nach. Soll ich das mal mitbringen nächstes Mal? Das wir mal verkosten?
Die Trauben.
Ja, bringt nichts.
Ja, aber erstmal erst.
Was riecht ihr?
Es gibt doch diesen Hamburger Wein, der da am Jüngfelberg angebaut wird. Der wird
aktuell wird das gerade umgebaut.
Ja.
Gibt es nicht mehr.
Ja, aber der wurde wurde an die Senatsleute da.
Für Ehrengäste oder so gab es den neuen.
Aber habt ihr nie getrunken?
War leider nie ein Ehrengast.
Okay. Jetzt muss ich sagen.
Was riecht ihr? Du hast die Stufe
übersprungen. Nee, bitte. Ich rieche. Das ganz, ich habe es schon getrunken. Nein, ich rieche nichts mehr. Aber mir fehlt, er ist auf jeden Fall zu warm, oder?
Stefan? Er ist sehr warm. Das ist, was ich vorhin sagte. Genau. Das ist einer der größten Mythen, ist dieser Rotwein warm trinken.
Ja. Was riecht ihr? Was riechen die Experten?
Ja, weißt du, wenn es warm wird, wird das so doch ein bisschen alkoholisch und ein bisschen
metallisch.
Opulent, brennig.
Stimmt, es ist ein bisschen scharf in der Nase. Es ist schärfer, genau.
In der Nase schon. Also hätten wir den in der gleichen Temperatur wie in den Brui, wäre das deutlich frischer in der Nase auch.
Was riechst du, Axel?
Irgendwie rote Grütze, dachte ich.
Mhm, finde ich auch. Ja. Mhm. Dachte ich auch. Also Vanille quasi auch in der Axel ist.
Das gibt's doch gar nicht,
Axel,
oder?
Bist du eigentlich glücklich, dass beruflich, wo du bist, oder kann ich dir vielleicht Avancen machen? Wir sind einen Steinwurf entfernt nur. Hängt davon. Ja, aber rote Grütze verbindet ja diese eingekochten Beeren und diese Vanille. Das sagt ja in einem Satz aus. Und das hast du beides, finde ich, auch in der Aromatik.
Mhm. Sehr gut. Ich hätte auch gesagt. Was kostet? Hast du geguckt, was der kostet?
Nee, das habe ich gar nicht geschaut.
Was kostet der ungefähr so?
20.
20? Oh, teuer, ne?
Moment, Mayday. Mein Rotwein war günstiger.
Ja. Was hat der gekostet?
Ja. Ich glaube, der hat so 16 gekostet.
Für Rotweine muss man immer sagen, deutlich teurer als.
Na, meistens teurer, weil, ich sag mal, ein normales Barrique kostet eigentlich so 1000 Euro. Ja, und das nutzt du ja vor allem einmal oder vielleicht noch zweimal und dann musst du es auswechseln und deswegen ist die Fasslagerung vor allem das, was deutlich teurer ist.
Also das Rotweinfass kannst du nur zweimal verwenden?
Ja, dass es was bringt, damit es was den Wein abgibt.
Also rein von
der Romantik.
Verwenden kannst du das Fass sehr lange, aber du nimmst ein Barrique-Fass, diese 225 Liter Fässer, um einen Holzeinfluss schmeckbar zu machen und das verliert sich nach 3 Jahren. Ja, und deshalb kannst du das austauschen.
Ich finde, das schmeckt jetzt, anders als der andere, ist ein Rotwein. Ja. Schwer, holzig, pelzig. Du bist gar nicht begeistert, ne? Oder von allen Weinen, die ich bisher mit hatte, war das der Rosé doch? Nee, war es der Beste.
Nee. Ich finde es, wenn ich belanglos sage, ist das gemeint? Das gemeint.
Du sagst zu Schneider belang. Steffen, ich meine, ich greife jetzt hier wirklich ganz offensiv euren ehemaligen Azubi und den Jahrgangsbesten, an. Es ist. So ein bisschen hast du recht.
Nein, ich frage
dich. Es ist keine Überraschung. Was fragst du mich?
Ich frage dich morgen, was hast du gestern als letztes getrunken?
Nicht diesen, kann ich dir jetzt schon sagen.
Und da wirst du dann sagen, muss ich überlegen. Und da gibt es vielleicht andere Weine, wo du sagst, ja, das habe ich so abgespeichert, weil mich das so. Es muss ja irgendetwas von der Nase am Gaumen, irgendwas geben, wo du sagst, das hat mich gepackt. Und. Mich packt es halt gerade gar nicht. Aber wahrscheinlich auch, weil ich A ist zu warm und B ist das Etikett eben sehr weit verbreitet. Und das ist
es dieses klassische, was auch große Künstler immer so haben. Ich habe es mal gehabt, was gar nicht ahne. Vicky Leandros. Mhm. Nee, kennt Axel nicht. Wen nehmen wir denn?
Kenn ich schon.
Helene Fischer. Helene Fischer kennst du. Also, die natürlich, die im Feuilleton nie gut besprochen werden wird. So ist es mit großen Weinen, also mit viel verkauften Weinen, dass die Leute mögen die, aber die kundigen Kenner sagen,
ich weiß nicht.
Belanglos.
Was ist
der Schneider. Belanglos. Ganz belanglos, der Schneider. Komm schön weg.
Also es gibt auch, finde ich, wenig tolle Cabernet Sauvignon aus Deutschland. Aus meiner Sicht ist Deutschland jetzt nicht dafür gemacht, Cabernet Sauvignon anzubauen. Ja, für Spätburgunder ja, für Cabernet Sauvignon fehlt die ein oder andere Sonnenstunde, dass das richtig ausgereift, spannend sein kann. Ich finde es, mir ist es ein bisschen zu alkoholisch.
Ja, stimmt.
Das ist mir.
Meinst du, kriegst einen Kopf von? Für Axel nee,
das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Aber ich glaube, dass ich mich dann irgendwann. Ich könnte nicht alleine diese Flasche austrinken. Ich glaube, das würde mich irgendwann eher langweilen. Ja.
Pass auf, wir müssen ja langsam zu Ende kommen. Weißt du, was das Schlimme ist? Du sagst es, und ich habe keine Lust mehr auf den Wein. Das ist das Schlimme.
Aber das will ich ja nicht.
Doch, aber es ist so.
Aber weil vielleicht will ich's.
Ich glaube schon. Und dann denkst du so, und dann schüttest du so einen Schneider weg für.
Das ist natürlich...
Für wie viel?
Für 20.
20, ja. Echt? Mhm. Okay.
Ich glaube, wenn du... Ich meine, wenn wir das... Leute, die uns zuhören, Menschen, die uns zuhören, sind im Idealfall Menschen, die 20 Euro ausgeben für eine Flasche Wein. Aber ich glaube, ganz viele eben nicht. Die sagen, seid ihr irre. 20 Euro, das gebe ich im Monat für Wein aus.
Ja.
Und für die ist das, für so jemanden ist das natürlich dann großartig. Aber wir wollen ja, oder ich wünschte mir, dass der ein oder andere sagt, ich mache das jetzt auch mal, ich kaufe mal irgendeine Flasche, die ihr da besprochen habt, ob das wirklich mir auch so geht, ob das bei mir so passiert. Und da, finde ich, braucht man Weine, die einen Aha-Effekt haben. Und das spüre ich jetzt bei dem Wein einfach nicht.
Letzte. Was ist mit dir? Du hast auch nicht ausgetrunken, Steffen, weil du sagst dir...
Erstmal zu warm. Ja. Zu warm. Aber ich glaube, was Markus wirklich geschafft hat, ist, dass sich eine große Gruppe deutscher Weintrinker oder Rotweintrinker in Deutschland sich überhaupt mit dem Thema deutscher Rotwein auseinandersetzt. Ja. Und das hat er gemacht so gut wie kein anderer. Ja. Und das sind vielleicht nicht die polarisierenden Weine, aber das sind Weine, die überall zu finden sind, und das bringt das Thema deutsche Rotweine nach vorne. Und das
stimmt.
Verdienst, das kann man eben nicht wegdiskutieren.
Hundertprozentig. Und wenn du bereit bist, für den Schneider Rotwein 20 Euro auszugeben, dann ist die Schwelle zu 30 Euro vielleicht einen Fürst aus Franken zu trinken gar nicht mehr so weit.
Fürst?
Ja. Liebe ich.
Ich liebe Fürst.
Ich liebe auch Markus Schneider, ist ein toller Typ, aber
ja. Fürst.
Ach, wie cool, ja.
Fürst.
Tolle Sachen.
Das Beste. Bringst du nächstes Mal nur, wollen wir mal so einen Abend machen, nur mit 10 Fürstlein? Nee, mit Fürst.
Dann müssen wir im Podcast 10 Flaschen umbenennen oder so.
Sehr ja, aber Fürst finde ich super. Kennst du Fürst, Axel?
Nee, ja, Fürst Bismarck kenne ich.
Aber Fürst ist super, ich weiß gar nicht wieso, oder? Fürst und Horst Sauer.
Seehofer heißt.
Große.
Ja, Rainer Sauer probieren ist auch eine gute Idee.
Aber Fürst ist auch so, wenn man Fürst auf der Karte hat, kannst du eigentlich. Ich habe einmal einen Fürst bestellt, der war nicht so gut.
Wenn du über deutsche Spätburgunder sprichst, und darüber reden wir jetzt im Augenblick, ja, dann gibt es 2-3 Benchmarks und da ist er sicher einer davon.
Aber er hat auch gute Weißweine, Fürst. Oder? Oder?
Ich
bringe Fürst mit. Ich weiß nicht, ob ich ihn geschenkt habe. So, Steffen, es gibt eine alte Tradition in diesem Podcast in Folge 3. Am Ende. Es ist ganz schlimm gleich. Stehen draußen.
Singen wir ein Lied? Oder?
Ja, das haben wir letztes Mal gemacht. Ja. Und meine Frau hat gesagt, du kannst keine Lieder singen. Denk daran, woher du kommst. Denk daran, dass wir irgendwie noch irgendwie Geld verdienen wollen. Ich glaube, wir können am Ende immer noch, Axel. Was machen wir am Ende immer noch? Weißt du gar nicht, ne? Man kann immer noch sagen, welcher Wein. Du schüttest da jetzt Wasser rein?
Ja, jetzt war ich
keine... Ich wollte die ganze Zeit, ich muss es auch tun, oder? Man schüttet das Wasser rein?
Ja, ich will
man
eigentlich Rotwein nicht tun? Trinken.
Willst keinen Rotwein mehr trinken? Mhm. Okay, das heißt, auch bei dir, ich bin am Überlegen, wenn man noch zum Abschluss nochmal um diesen Schneidergeschmack wegzukriegen. Oh, ist das böse. Ist das böse. Heute die besten 4 Weine bisher, fand ich.
Sagt er jetzt mal.
Aber jetzt ist die Frage, Axel, wo möchtest du zum Schluss noch ein Stück von haben? Ich glaube, Axel nimmt den Schneider.
Nee, der 1997er, würde ich sagen. Aber ich muss da erst auch noch mal Wasser kurz.
Ja, aber Leute, ich
muss mal kurz Wasser lassen.
Ja. Und alle rauchen und so ein bisschen Gummibärchen essen.
Lakritz. Ja, spannend, dass du den nimmst. Ich glaube, von der Thematik mit der Süße passt das auch sehr gut, auch nach dem Rotwein. Ja, also selbst wenn wir die ganze Flasche Rotwein getrunken haben. Merkst du jetzt, wirst du gleich feststellen, was passieren wird sensorisch, dass er noch trockener schmeckt als vorher. Also
okay.
Er schmeckt eigentlich fast gar nicht mehr süß, weil der Rotwein natürlich den Gaumen jetzt schon beeinträchtigt hat. Das Tannin auf jeden Fall. Und von daher bin ich mal gespannt, was auch so passiert. Ja, ich würde natürlich Steffen vorher fragen, was ich ihm nachschenken soll.
Ja.
Steffen, was soll ich dir nachschenken?
Ich schließe mir Axel an, weil... Ja,
weil du da
geboren bist. Den anderen kennst du schon.
Weil ich da geboren bin und ich sagte vorhin schon zu Michi, es gibt wenig Weinberge, auf denen Riesling und Württemberg so gut wächst wie auf diesen. Ich bin selbst sehr überrascht.
Also ist immer der Schneider raus. Der Schneider ist wirklich leider raus.
Aber das empfindest du auch wirklich so.
Das empfinde ich wirklich so. Ich bin so ein bisschen so. Ich würde fast dazu neigen, diesen anderen Rotwein nochmal, der wie ein Weißwein schmeckt. Ich weiß nicht, ich muss mal ganz kurz den Birklin nochmal. Ja. Ich habe den Geschmack nicht mehr von dem Birklin.
Ja, stimmt, aber es ist weniger süß, tatsächlich.
Ja.
Aber es ist wirklich.
Das ist cool, ne? Freue mich.
Ja.
Björn Schilling ist der Kellermeister, der das macht. mittlerweile auch Marathonläufer, also jetzt kein kenianischer, aber ein württembergischer. Es ist halt, wenn ich sage, ich habe einen 20 Jahre alten Riesling aus Württemberg Restsüß. Ich meine, unsexier kann es nicht sein.
Echt?
Ein Württemberger Wein, würde ich sagen, okay. Wirklich. Ja. Und dann auch noch mit einem Etikett aus, das 150 Jahre älter ist, als der Wein schon alt ist. Aber es ist cool.
Es sehr, sehr cool.
Ich auch. Ich trink auch den.
Oh. Wir trinken alle denselben.
Ja.
Ohne dass es ein Sieger ist. Es gibt einen Verlierer. Nein, es gibt keinen Verlierer.
Nur Gewinner.
Es war eine große Freude. Steffen, wie fandst du es? Würdest du jemals nochmal wieder hierher kommen?
Jederzeit gerne.
Ja, es war toll, dass du da warst.
Vielen Dank.
Was soll ich nochmal? Soll ich zum Ende? Muss ich immer noch etwas spielen?
Bei uns in der Dorfjugend in Kärnten sagen wir nicht.
Prost. Doch, ist an. Ist gut. Wir sagen ja, nicht. Okay. Du hast letztes Mal, das war so schön. Wie ging der letzte Podcast zu Ende? Weiß das noch jemand?
Wir haben es irgendwie geschlagen.
Betrunken.
Wie ging er zu Ende?
Feuchtfröhlich. Hasta la vista, Herr Zaufmann Kanister.
Na. Nee, der ging aufs Leben. Auf das Leben.
Ach ja, richtig.
Das war ganz toll.
Das stimmt. Das war ein emotionaler.
Damals konnten wir noch reden.
Es war ein emotionaler, auch so laut. Also, liebe. Haben wir das schon mal?
Nein. Ich liebe das Lied. Ich liebe deinen Blick dazu, wenn
du
das
spielst. Du bist aber, das ist mir aufgefallen, du kannst ganz gut, du hast eine ganz gute Stimme.
Ja. Deswegen wurde ich auch gecastet wegen der Stimme, ja, dachte ich.
Soll ich herleiten lassen?
Auf das Leben?
Wein, also verbindet.
Verbindet.
Absolut. Auf das Leben.
Es spritzt. Wir machen nochmal mit dem, wir haben das letzte Mal schon gehabt, mit dem Anstoßen.
Ein einfaches Stößchen.
Unten, nee, oben.
Ja, oben, dass es schön nachklingt.
Hatte ich eigentlich euch erzählt, dass einer meiner Söhne Hand, Fuß, Mund hat? Kennt ihr das?
No.
Bisher könnt ihr es nur vom Hören sagen.
Du Armer.
Nein, das Hand, Fuß, Mund ist so eine...
ja.
Was ist das?
Das ist so eine sehr, sehr anstrengende Krankheit. Also wenn ihr Bläschen an Händen, Füßen, Mund habt...
Okay.
Ich bin dir sehr dankbar, dass du das am Ende sagst, nicht zu Beginn.
Es ist an sich für Erwachsene.
Aber du wolltest nicht von ihm veniert haben. Das ist so geil, so bipolar.
Das hast du gesagt, aber ich freue mich drüber.
Also, wir würden beim nächsten Mal, wollen wir jetzt immer einen Gast dabei haben? Nach den Erfahrungen mit Steffen würde ich sagen.
Aber der Gast muss immer mindestens dort geboren sein, wo einer der Weine herkommt. Und er muss mindestens einen ehemaligen Mitarbeiter, dessen Wein du dann zufällig mitbringst, sonst drunter machen wir es nicht.
Machen wir es nicht. Nee. Jungs. Auf das Leben. Nächstes Mal vielleicht bringen wir einen echten Musiker mit.
Udo Lindenberg. Also dann könnten wir doch auch mal eine Whisky-Folge machen, so ihm zu Ehren quasi.
Kennst du dich mit Whisky? Nee, aber Whiskys würde jetzt da nicht passen.
Ja, gibt's auch in Flaschen, glaube ich, soweit ich weiß. Von daher könnte es passen. Aber ich könnte einfach mal mich ersetzen durch einen Whisky-Fachmann.
Nein, das wollen wir nicht. Nee.
Das ist voll nett von euch. Wahrscheinlich emotional. Hört auf jetzt. Echt jetzt? Meint ihr das so?
Steffen, jetzt hattest du ein bisschen was von so einer Selbsthilfegruppe? Hast du auch den? Wir haben den Eindruck.
Betreutes Trinken.
Großartig. Vielen Dank. Auf das Leben. Auf das
Aber
Leben.
Wir dürfen ja eigentlich so einmal anstoßen, ne? Eigentlich.
Haben wir schon.
Ja, eben, genau.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Servus.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.